Happy Shooting, Folge 881, Kamera Innenbeleuchtung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von...
Von Kai.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Guten Morgen, Lassie. Chris.
Kommissar Rex, Flipper, Spencer, was haben wir noch aus den 70ern?
Ich glaube, Black Beauty vielleicht.
Pre-Show war toll. Pre-Show war super.
War super. Gibt so tolle Sachen.
Wir sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, ja. Kindheitserinnerungen. 70er, 80er.
Mhm.
Ja, nee, dann lieber Captain Future.
Das interessiert jetzt, ich weiß gar nicht, wir haben schon lange hier keine demografische Erhebung mehr gemacht, wer denn eigentlich hier alles zuhört. Vielleicht wäre es mal wieder interessant, wie das hier so von der Altersverteilung ist.
Sicherlich.
Sind ja nicht nur alte Säcke, die hier zuhören, oder?
Genau, Hände hoch, wer kennt Captain Future? Könnt ihr auch.
Lass mal wissen. Genau. Lass mal wissen. Wir sind aber Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir machen hier Thema Fotografie und haben unter anderem dienstags immer eine Live-Sendung. Heute ist Dienstag, tatsächlich.
Hey. Dienstag am Dienstag, wie konnte das passieren?
Genau. Ja, ihr findet uns auf happyshooting.de und in eurem Podcatcher oder auf YouTube und Twitch. Da streamen wir immer unser Video. Und da außerdem findet ihr uns auf den Social Media, auf Mastodon und ja, hauptsächlich dort. Da ist es noch halbwegs kuschelig.
Ja.
Es wird nicht gleich alles, alles weiterverkauft. Ja, und wir haben natürlich hier eine Hinweislinie, nee, eine Fragelinie, unsere happyshooting.de/hi. Da könnt ihr Fragen stellen, da könnt ihr Stories reinwerfen, da könnt ihr uns Audio und Video schicken für die Sendung. Und das gab es diesmal tatsächlich auch wieder, und zwar von... Moment, das Richtige aufmachen. Von Andi zum Beispiel. Der schreibt nämlich noch einen kleinen Zusatz zu diesem Flat Earth-Dingens, was ich da letztes Mal kurz gebracht habe. Es gibt eine Quarks Science Cops Folge. Das ist deren Podcast, wo sie dieses Thema Flat Earth mal so ein bisschen zerlegen. Da steht, könnte die Erde tatsächlich gar keine Kugel sein. Viele Menschen sind davon überzeugt und wollen die physikalischen Erkenntnisse aus mehr als 2000 Jahren widerlegen. Gibt es ernsthaft Belege für eine flache Erde? Naja, ich habe mir die Folge nicht angeguckt, aber wir verlinken die mal. Vielleicht ist ja für euch interessant.
Ja, sehr gern.
Ja, und dann, dann hatten wir letztes Mal kurz über das Thema Geräuschrätsel geredet, die schon länger dabei sind hier, die erinnern sich vielleicht, dass wir früher gerne mal hier mit einem Geräuschrätsel angefangen haben, also Kamera, Foto, lastige Geräuschrätsel quasi. Und ja, kaum erwähnen wir es, kommt Kai um die Ecke, deshalb ist der Sponsor, weil der gerade wieder die Geräuschrätsel wiederbelebt, indem er uns eins geschickt hat. Und zwar hören wir jetzt, Moment, ich sag nicht, was es war, aber ich sage, was ihr da gleich hören werdet, nämlich zweimal eine Blendenvorschau und dann Serienbilder von einer Kamera. Wir werden am Ende der Sendung dann auflösen, was es war. Bis dahin dürft ihr mal raten. Bitte ab. Okay.
Ja.
Ich habe einen Spiegelschlag gehört, glaube ich.
Du nicht? Vermutlich, ja.
Das war ein Spiegelschlag, eindeutig. Eindeutig.
Kenne ich ja eindeutig. Schon gar nicht mehr sowas.
Na gut, was für eine Kamera war das?
Schreibt es
in die Kommentare oder so. Wir werden es am Ende der Sendung auflösen. Ja, dann hast du noch ein kleines Dankeschön.
Ja, ich möchte ich muss das auch noch in die Kapitel schreiben. Danke sagen an Stefan, denn Stefan hat mir etwas zukommen lassen. Das müsste von meiner Wunschliste gekommen sein. Und zwar TT Artisan, wenn man sie so ausspricht, oder Tartisan, keine Ahnung.
TT Artisan.
Super Mini LED Light, LED Lichter in Form einer 35 mm Filmpatrone. Wir hatten das mal. So sieht das Ganze aus. Ich halte es gerade in den Händen. Sieht halt wirklich aus wie so eine 35 mm Filmpatrone, oben mit so einem Huppel drauf und eben wie das so aussieht. Mhm. Aber wenn man ein bisschen weiter dreht, dann sieht man eben eine Leuchtfläche an einer Seite. Wenn man oben auf den Knopf drückt, dann leuchtet das. Ist auch relativ hell jetzt hier gerade für die Aufnahme. Drückt man nochmal drauf, wird das Licht etwas wärmer. Drückt man noch drauf, wird es noch etwas wärmer. Sind also drei Farbtemperaturen. Drückt man nochmal drauf, geht es aus. Also Helligkeit kannst du nicht ändern, die ist fix. Die Farbtemperatur ändert sich. Und das Witzige ist, das Gehäuse ist halt metallisch, also magnetisch. Magnetisch, wie der Fachmensch
sagt. Was ist ein Magnet drin oder ist es aus Metall?
Das aus Metall, also außenrum. Denn auf der anderen Seite hast du einen Magnet. Und zwar in Form eines Blitzfußes, damit du eben diese gewölbte Halterung in dem Blitzschuh deiner Kamera oder eben auf dem Stativ oder sowas stecken kannst. Und dann kannst du diese Pseudofilmrolle da magnetisch dran festmachen. Und kannst sie natürlich dadurch auch in dem Winkel beeinflussen, wo sie hinleuchten soll. Rauf, runter, links, rechts.
Nicht schlecht.
Und geladen wird das Ganze, oh lala, per USB-C. Also eine USB-C-Ladebuchse ist dabei. Ein kleines Ladekabel ist auch dabei. Sehr witzig gemacht. Auch die Verpackung kommt daher in Schwarz-Rot-Gold tatsächlich. Auch wenn es nicht made in Germany ist. Moment, wo sind die Farben? Da siehst du die Farben. Ja, sieht auch aus wie halt so eine Filmpatronenverpackung.
Genau. Kai sagt, das ist eine Kamera-Innenbeleuchtung, weil deine 35 mm Filmkamera, passt das da noch rein von den Maßen? Hast du mal probiert, das Ding einzulegen?
Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil oben der Knopf nicht hohl ist. Also du kriegst ihn dann nicht in die Aufnahme rein. Greift das nicht. Ich habe es tatsächlich jetzt nicht gegen eine echte Patrone gehalten, ob das genau hinkommt. Muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwo eine habe.
Tja.
Gut. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr witziges Teil. Habe ich jetzt hier schon mal, weil Tanja fragt, was ist das? Ne, weil wir haben einen Film oder so. Und dann habe ich das angemacht. Aha. Und dann, wofür?
Wofür braucht man Licht?
Naja, du kannst es natürlich einmal für kleine Produktfotos durchaus verwenden. Also wenn du jetzt eine Kette, einen Ring oder irgendwas fotografieren willst, ist ein schönes Dauerlicht dafür. Und du kannst es natürlich auch irgendwie so ins Regal stellen oder irgendwo im Hintergrund hinter einen Monitor stellen, um halt so ein Practical Light zu haben, um halt irgendwie Licht zu haben, was irgendwo herkommt, was du im Bild siehst, was aber nicht zwingend das Bild ist, was tatsächlich aufs Motiv fällt, weil das vielleicht eine große Blitzanlage oder sowas ist, aber du hast irgendetwas, was dem Betrachter den Eindruck ergibt, die Lichtrichtung ergibt Sinn in diesem Bild. Und dafür kann man sowas benutzen.
Ja, oder um es einfach irgendwo, um die Leute zu erschrecken. Guck mal hier.
Ja, also danke, Stefan. Kam sehr überraschend, hat mich sehr gefreut.
Sehr cool. Dann kurzes Workshop-Update. März, Seewerkstatt, noch 2 Plätze frei. April, Einstieg in die Analogfotografie, noch 6 Plätze frei. Im Oktober, der Großformat-Workshop in der Villa hat noch 2 Plätze frei. Und dann Klostergeister ausverkauft, im Juli Happy Shooting Licht, da sind noch Plätze frei, August Happy Shooting Mensch sind auch noch Plätze frei, aber erstmal wichtig, März und April Seewerkstatt und Analog-Einstieg, also wer analog fotografieren lernen möchte oder sich mit dem Thema beschäftigen möchte, was neben dem Handwerk noch alles zur Fotografie gehört, der kann, die kann sich anmelden auf happyshooting.de/workshops. Ja,
so schaut's macht mal aus.
Gut, dann haben wir ein paar Neuigkeiten, ein paar News-Themen. Und zwar, das erste ist ja nicht unbedingt jetzt das große Fotothema, aber ein Produkt, was ich gesehen habe, was ich interessant fand. Und zwar, es ist ein Mikro, so ein Desktop- oder Schreibtischmikro, also ein ordentliches, in Anführungszeichen, Studiomikro. Ist, glaube ich, auch nicht super billig. Und zwar geht es um das Shure MV7i. Das ist relativ neu rausgekommen. Mhm. Was ich hier habe, ist das erste MV7. Ich vermute, die werden auch klanglich nicht sich unterscheiden und so. Und zwar habe ich mir das damals gekauft, also ne, das ist nicht bezahlt hier, sondern ist einfach nur ein interessantes Produkt für mich. Das habe ich mir damals gekauft, weil es ein gut klingendes Mikro ist, was einen eingebauten Kompressor hat, also wo man einfach den Klang schon mal im Mikrofon ein bisschen regeln kann. Und weil es nicht nur so einen XLR-Ausgang hat, wo man dann nochmal irgendwie einen Preprozessor dafür braucht, sondern es hat auch einen USB-Ausgang. Man kann es also direkt an den Computer anstöpseln. Und genauso benutze ich das auch. Das ist einfach handlich und so weiter. Und das Interessante ist jetzt, für Leute, die mehr als ein Mikro zum Beispiel in einer Interviewsituation haben wollen, und da kommt jetzt wieder das Thema Kamera und so weiter natürlich rein, die brauchen dann in der Regel irgendwie doch so ein Interface und zwei XLR-Kabel und so weiter. Was die hier jetzt aber gemacht haben ist, und das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass die in das Mikrofon, weil da ist im Prinzip dieses Interface eingebaut im Mikrofon, da ist jetzt eine XLR-Buchse. Das heißt, du kannst jetzt das zweite Mikrofon hier bei dem ersten einstecken und das kommt dann als zwei Kanäle an deinem Rechner raus über die USB-Leitung. Oh. Das ist nicht doof, oder?
Okay, ich hatte jetzt gedacht, okay, du hast jetzt die Wahl, es entweder über USB an den Rechner anzuschließen oder über XLR an einen Mischpult anzuschließen.
Hast du bei meinem, bei dem alten.
Genau.
Aber hier haben die einfach gesagt, du, sie haben ein Audio-Interface drin, eigentlich können wir da auch noch ein zweites Mikro dranhängen.
Das ist ja pfiffig. Ja, okay, kann man machen.
Das spart dir ein Gerät und das fand ich interessant. Das ist jetzt
interessante Idee.
Weltbewegendes, aber es ist eine interessante Idee. Und ja, günstig ist das aber wieder nicht. Ne? Also wir reden hier von einem Mikrofon, was irgendwie in Größenordnung mehrere hundert Euro kostet. Also das, ich glaube, US-Preis ist irgendwie $350. Das wird auch so, mit Sicherheit auch so im Euro-Bereich irgendwie da liegen.
Tja, genau. Christian fragt dann noch, ob das zweite ein beliebiges XLR-Mic sein, also Mikrofon sein kann.
Das
ja, da gehe ich jetzt von aus. Also
wird beliebiges auch XLR sein.
Phantomspeise weiß nicht, wird da sein, vermute ich.
Weiß ich nicht, ob es das macht. Muss man sich angucken. Aber für so einen Desktop- oder Podcast-Betrieb sind dynamische Mikros eh die besseren. Die sind nämlich nicht so raumabhängig.
Ich meine, Strom hättest, ne, über USB, also technisch möglich wäre es. Müsst ihr euch angucken, wenn es interessant ist für euch. Aber ja, spannend. Spannende Idee.
Ja.
Daisy-Chaining von Mikrofonen. Warum nicht?
Fand ich jetzt irgendwie ganz pfiffig, ja. Gut.
Ja, nicht dann, ganz so pfiffig ist das, was bei SanDisk passiert ist. Also wir TM unterstellen jetzt mal, dass es bei SanDisk passiert ist, wobei nicht ganz klar ist, ob Canon damit involviert ist. Es geht um die Canon R5 Mark II. Und eine Interkompatibilität mit SanDisk SD-Karten.
Wie bitte?
So, jetzt, da stutzt man erstmal, weil man sagt, eigentlich SD-Karte, das ist definiert.
Das ist standardisiert, oder?
Das ist ein Standard. Es gibt da UHS-1, UHS-2. Das unterscheidet sich halt in den Pins, aber UHS-2 ist abwärtskompatibel. Und innen drin kannst du Speichermodule haben, wie auch immer du willst, aber der Controller macht das nach außen hin eben dem Standard entsprechend, wie da drauf gelesen und davon gelesen und da drauf geschrieben wird. Jetzt ist es aber so, dass in der Canon R5 Mark II zum Beispiel eine SanDisk Extreme Pro, eine UHS-II V60 nicht funktioniert. Und nicht funktioniert heißt jetzt nicht, dass du sie reinlegst und du kannst keine Fotos machen oder kriegst eine Fehlermeldung oder so, sondern die Fotos werden einfach, also du kannst Fotos machen, aber sie werden halt nicht gespeichert oder sie werden defekt gespeichert.
Sie werden nur schwarz-weiß.
Nee, also sie sind dann schon richtig kaputt. Oder sie werden gar nicht gespeichert, ohne dass die Kamera da irgendwas von mitbekommt. Und die einzige Lösung. Einzige Lösung ist bisher andere Karten verwenden. Also solltet ihr eine SanDisk Extreme Pro Karte haben, vom Typ V60, so eine UHS-II Karte, Canon R5 Mark II lieber nicht reinlegen. Canon hat inzwischen eine Warnung veröffentlicht dazu. SanDisk hat lapidar halt geantwortet mit einer Inkompatibilitätsliste auf der Webseite. Nur, wenn man, also sag ich jetzt als Verbraucher, ja, wenn ich eine SD-Karte kaufe, dann muss ich vorher nicht gucken, diese SD-Karte, mit welchen Geräten ist sie kompatibel? Weil eine SD-Karte ist eine SD-Karte, ist eine SD-Karte.
Also höchstens musst du nach dem Standard der Karte, und das ist UHS 2, und
genau.
UHS 2 bis zu dir so in dieser Größe wird von der Kamera unterstützt, das steht da drin.
Genau.
Was macht diese Karte anders als andere Karten? SanDisk macht echt gerade komische Sachen.
Ja, also SanDisk und Western Digital, das gehört ja inzwischen zusammen. Die haben sich jetzt auch für SanDisk ein neues Logo ausgedacht. Das sieht jetzt neuer, moderner, frischer aus. Auch eine Frage der Sichtweise. Aber das neue Logo macht jetzt nicht unbedingt bessere Produkte, ganz offensichtlich. Und es gibt weder von SanDisk noch von Canon irgendeine Information, was jetzt genau das Problem ist. Es wird einfach, also Canon warnt und SanDisk sagt, ist halt inkompatibel, nimm halt eine andere Karte. Und Peter Pixel rät also weiterhin, wir hatten ja letztes Jahr auch schon Skandale hier mit diesen SSDs, diesen portablen SSDs von bestimmten Typen, die eben auch dann Daten verloren haben. Peter Pixel rät weiter von SanDisk und Western Digital ab, und zwar egal, welches schicke Logo sie sich ausdenken, schreiben sie. Die sind irgendwie ziemlich pisst. Und bei uns im Slack gab es ein paar Stimmen dazu. Nämlich der Bernd hat geschrieben, dass er die R5 Mark II benutzt. Und zwar mit einer 128 GB Lexa Professional. Und hatte auch immer mal Probleme. Die Kamera sagt, die Karte wäre nicht da oder sie wäre voll. Gerade vor dem Eishockey-Wintergame weigerte sich die R5 Mark II, die Karte zu nutzen, während sie in der R5 wunderbar funktionierte. Die 64 GB SanDisk funktioniert dagegen in der R5 Mark II. Ist ärgerlich sowas? Also offensichtlich.
Das heißt, wir haben da eine Firma Canon, die baut Kameras, die zum Teil mit diesen Karten funktionieren und zum Teil nicht. Mhm. Das heißt, die haben in verschiedenen Kameras unterschiedliche, keine Ahnung, Controller, Treiber, was weiß ich, für diese Karten drin, andere Hardware. Mhm. Haben die nicht irgendwie, reden die Teams nicht miteinander? Erfindet da jedes Team das Rad neu? Werden da nicht Komponenten, die eigentlich identisch sein sollten, wiederverwendet, inklusive die Firmware dazu und so weiter? Also hier im Artikel steht noch, da sind wir auch noch darauf hingewiesen worden von Christian, dass SanDisk eine in Anführungszeichen Lösung versprochen hat, und zwar sollen die User sich melden und bekommen dann ein Warranty Replacement, was also eine Garantieersatz bekommen. Wo jetzt mir nicht klar ist, ist das einfach, dann schicken wir dir die gleiche Karte nochmal, vielleicht tut sie ja, oder
vielleicht ist das, eine andere Karte.
Wir schicken dir eine gleich große Karte, aber einen anderen Typ.
Wissen
oder
egal. Also es ist halt insofern komisch. Also Bernd sagt, er hat halt zumindest eine Lexa-Karte, die der in der R5 Mark II Probleme macht und in der R5 Mark I nicht. Was zumindest darauf hindeutet, dass auch hardwaretechnisch irgendetwas an der Kamera geändert wurde.
Ja.
Ne? Nichtsdestotrotz, nicht also solche Probleme, das ist nicht gut. Und bei SanDisk scheint sich das gerade zu häufen. Uwe sagt, er hat die R5 Mark II mit einer Angelbird, 1 Terabyte, eine CF Express, da hat er keine Probleme. Und er hat eine Angelbird AV Pro, eine UHS-II-Karte V90 mit 128 GB, da hat er keine Probleme. Also damit läuft alles. Und Gregor hat dann etwas geschrieben, das fand ich interessant. SanDisk, schreibt er, nutzt bei den schnellen Karten eine proprietäre UHS-1-Erweiterung, der Double-Data-Rate-Zugriffe nutzt. Außer von SanDisk gibt es auch noch Karten von Lexa, Kingston und MyMemory, die diese Erweiterung nutzen. Vielleicht kommt die Canon R5 damit nicht klar. Und das würde jetzt wieder zu Bernds Aussage passen, der sagt, dass er mit einer Lexa Professional damit Probleme hat. Also wenn das Karten sind, die irgendeine proprietäre Erweiterung benutzen, um diese schnellen Geschwindigkeit zu erreichen, dann haben die Hersteller der Karten vielleicht bisher irgendetwas ausgenutzt, was in der Toleranzgrenze lag, aber nicht den Spezifikationen entsprach. Wie muss ich mir denn das vorstellen?
Und die Kartenhersteller und Kamerahersteller, die sollten doch auch irgendwie vielleicht ein bisschen zusammenarbeiten und sagen, hier, wir schicken euch mal die neuesten Karten, guck mal, dass sie bei euch auch funktionieren und so. Peter Pixel, am Ende des Artikels weisen sie noch darauf hin, dass vielleicht doch besser CF Express angesagt wäre, und zwar von OWC, ProGrade Digital oder Sony, weil die nach dem letzten Peter Pixel Test die zuverlässigsten Karten machen. Nun ja.
Ja, das sagen viele tatsächlich, wenn du einen CF-Express-Kartenslot hast in deiner Kamera, dann lohnt es sich auch so eine Karte zu benutzen, weil sie halt schnell und zuverlässig sind.
Teurer.
Sie sind teurer. Das ist ja mein Argument für die SD-Karte. Ich setze da ja tatsächlich im Augenblick auf diese Sony TUF-Serie, weil die ich habe jetzt gerade keine hier vor mir liegen, die SD-Karten haben ja da, wo die Pins sind, so kleine Kunststoffbügel über den Kontakten, so als Abgrenzung zwischen den Kontakten. Und bei SanDisk, die neigen zum Beispiel dazu, dass die wegbrechen und dann hast du diese kleinen Plastikbrösel im Slot und wenn du dann nicht aufpasst, dann kannst du richtig Schaden anrichten. Deswegen habe ich die zum Beispiel nicht mehr und freue mich, dass die Sony TUF ganz gut funktionieren. Die haben nämlich keinerlei Kunststoffbügel, da ist nichts, was da irgendwie wegbrechen kann. Die sollen da sehr robust gebaut sein. Bisher tun sie bei mir. Ich habe aber keine R5 Mark II, also da kann ich nichts dazu sagen.
Ja, früher war das so, machst du nichts falsch.
Ne? Ja, das war die absolute Anlaufstelle bei Kompaktflashkarten zum Beispiel. Immer SanDisk, weil die liefen robust,
ja, gut.
Einwandfrei. Scheint sich gerade in eine andere Richtung zu bewegen. Sehr, sehr schade.
Ja, und es ist halt schwierig, dann die Kunden hier. Christian schreibt, man kann vielleicht die Karte ersetzen, aber das verlorene Vertrauen, .. Genau, ne? Also ja. Irgendwann spricht sich das halt doch mal außerhalb der Fotografinnen, Fotografenkreise rum und das tut dann nicht so gut.
Genau,
gut.
Ralf ergänzt noch, die Sony TUF SD-Karten haben auch keinen Schreibschutzschieber. Kannst du diesen kleinen Schieber an der Seite, den man nie braucht, also Mann.
Und der irgendwann abbricht und der im Slot landet oder so.
Der entweder im Slot landet, sich verklemmt oder der aus Versehen falsch steht und du kriegst nichts geschrieben. Also bei mir hat sich das noch nie versehentlich verstellt. Ich hatte damit noch nie Probleme, toi, toi, toi. Aber es ist wieder eine Fehlerquelle weniger an dem Ding.
Ganz gut.
Ja gut. Bewegt
ja, gut.
Was sich nicht bewegt, sind Bilder an der Wand. Und Bilder an die Wand, meistens ja, außer sie purzeln runter. Bilder kann man an die Wand bekommen, indem man halt Drucker und Papier nimmt oder jemanden, der einem das auf Papier, Pappe oder sonstige Materialien druckt. Oder aber digital. Und wir hatten ja Ende letzten Jahres die Frage nach digitalen Bilderrahmen. Und jetzt ist tatsächlich ein neuer Spieler am Markt und zwar mit E-Ink-Technologie. Weißt du, E-Ink, diese kleinen Kügelchen?
Farbige E-Ink.
Genau. Es gibt ja diese E-Ink-Displays hier von Amazon. Hier ist Kindle, den Reader zum Beispiel in schwarz-weiß. Es gibt sowas auch mit Farbe. Da war immer das Problem, dass es sehr blasse, sehr pastöse Farben, eben nicht pastös, sondern sehr, sehr blasse Farben sind. Wie sagt man so? Mehr so Wasserfarben. Und jetzt gibt es aber eine neue Technologie, nämlich E-Ink Spectra 6. Spectra 6. Und diese neue Technologie wird jetzt verwendet in den Bilderrahmen von Inkposter, INK-Poster. Und die haben jetzt digitale Bilderrahmen in drei Größen angeboten mit diesem neuen E-Ink-Display oder diesem neuen E-Ink-Material. Das Schöne daran ist jetzt eben, es ist ein digitaler Bilderrahmen, aber dieser Rahmen verbraucht nur dann Strom, wenn das Bild gewechselt werden soll. Jetzt kannst du halt einstellen, dass du irgendwie einmal am Tag ein anderes Bild anzeigst und dann sagen sie irgendwie, dass der Akku, der da eingebaut ist, in dem Rahmen jahrelang hält. Es gibt drei Größen von 13 Zoll bis 31 Zoll und mit Preisen von $600 bis $2,400. Also ganz günstig ist es nicht.
Nee, wirklich nicht. Aber wenn die Technologie, also wenn vor allem die Farben auf E-Ink gut funktionieren. Ich habe E-Ink immer in Erinnerung, dass das farbig eher so mau ist. Aber du sagst, das ist jetzt eine neue E-Ink.
Ist ein neuer E-Ink, ja. Ich dachte nämlich auch, das kann doch nicht funktionieren oder höchstens für irgendwelche Kunstgrafiken oder so. Aber ich habe mir die Seite mal angeguckt. Wir verlinken das auch gerne mal. Also natürlich auf inkposter.com, da könnt ihr euch die Produkte angucken. Und es gibt aber auch eine Seite e-ink.com. Und da gibt es eine Unterseite zu Spectra 6. Und da wird genau erklärt, was das für ein, also wie das funktioniert. Das ist halt deutlich farbkräftiger ist. Man sieht auch in einem Video, wie die Bilder umschalten. Also das ist jetzt nichts, was du als E-Reader oder sowas haben willst, weil du musst dir vorstellen, da sind drei.
Die flackern dann erstmal.
Ja, ja, die drei Grundfarben, die liegen in Schichten übereinander, quasi wie auf einem Film, diese drei Farbschichten übereinander liegen. Und wenn jetzt das Bild umgeschaltet wird, dann wird durch geschicktes Vertauschen der Ströme, die da anliegen, werden die Kugeln neu umsortiert, bis sie halt in, also bis die Kugel vorne liegt, die halt primär vorne liegen soll. Also es wird dann umsortiert für jeden Pixel. Und das dauert schon ein paar Mal. Also das sind ein paar Umschaltungen, da wird es dann zwischendurch invers und dann nur teilinvers und nochmal ein bisschen und nochmal ein bisschen. Das kann so eine Minute dauern, bis er fertig ist mit Wackeln. Und dann steht da wieder ein Bild. Ist ja aber völlig egal, wenn irgendwann mitten in der Nacht ein neues Bild angezeigt wird und dann hast du morgens, wenn du in ins Zimmer kommst, ein neues Bild an der Wand. Also. Und die Preise unterscheiden sich nochmal so stark, weil einer von den Rahmen, ich habe jetzt vergessen, welcher davon, hat nochmal eine spezielle Technologie, also eine spezielle
wahrscheinlich der teuerste
Ansteuerungstechnologie, die das nochmal irgendwie besonders smooth macht. Das ist dann der teuerste, ganz genau. Und ja.
Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Ich schaue mir gerade hier diese quasi die technischen Daten von dem größten von den Dingern an, das für $2,400. Also wenn ich mir hier so also das Thema Farben, ne, wie viel Farbe, was ist die Farbtiefe? Ich will wissen, was ist das für ein Farbraum? Kann ich mit dem was anfangen? Da steht hier Full Color Display Gamut Volume of 60,000. Und ich bin immer jedes Mal, wenn bei solchen Sachen Begriffe zur Anwendung kommen, die ich noch nie gehört habe, und ich habe sehr viele Begriffe gehört, ja. dann gehen bei mir so ganz vorsichtig die Nackenhaare hoch und ja. dann würde ich es doch gerne mal gesehen haben in echt und nicht nur auf dem Foto.
Ich würde es auch gerne mal sehen, ja, tatsächlich.
Weil vielleicht ist das ja ganz toll, Auflösung, der große, wie gesagt, 28 Zoll groß, was ist denn das? 30, 60, 60, 70, 80 Zentimeter.
Unser iMac hat 27 Zoll. Ne? Das ist schon...
Stimmt. Schon hat eine Auflösung von 2160, ich muss mal kurz, 2160 mal...
Das sind schon viele Pixel.
3060, das sind 6 Megapixel. Ja, wenn das an der Wand hängt, wahrscheinlich okay. E-Ink Spectra 6 with Sharp IGZO Technology. Mhm. Aha. Also da würde ich jetzt so reingefühlt, das ist cool, das ist echt cool, wenn das so gut aussieht, wie das auf den Fotos aussieht, aber da würde ich jetzt gefühlt lieber noch ein bisschen Recherche reinstecken, bevor ich
ja, dann gibt es. Ne? Da. Also ich habe auch schon bei YouTube ein Video gesehen, wo dann halt zu sehen ist eben, wie diese Umschaltung funktioniert, wie das dann aussieht. Also während der Umschaltung magst du dir das nicht angucken, das sieht halt dann kacke aus. Aber so ist es halt bei E-Ink und wenn jetzt auch noch mit 3 Farben arbeitest, die umsortiert werden wollen für jeden Pixel, dann sieht das ganz witzig aus. Aber es gibt da Videos, es gibt da schon die ersten Reviews dazu. Also wenn ihr nach Ink-Poster mal sucht, auch bei YouTube oder sowas, dann findet ihr da auch was dazu. Ich finde es tatsächlich eine spannende Kiste, ne? Weil es ist halt mal kein LCD, der irgendwie ständig Strom braucht oder viel Strom braucht. Es ist tatsächlich wahrscheinlich vom Erscheinungsbild näher dran an einem Poster oder an einem Foto. Ich weiß jetzt nicht, wie glossy die Kügelchen sind, aber es ist halt kein LCD-Display. Dürfte schon eine andere Erscheinung sein, wenn das so ein bisschen an diese Kindle-Reader rankommt, die ja auch reflektieren das Licht, ne, und nicht selber leuchten. Das ist schon was anderes. Mhm. Klar, also die Preise sind absurd und du kriegst das Ganze im Augenblick nur mit schwarzem Rahmen. Also es gibt nur das eine Design und nur einer von denen ist, glaube ich, 16:9. Die anderen haben das 4:3 Format. Also auch da muss man halt gucken, was man dann zeigen möchte. Aber ja, ich finde das also jetzt so unspannend.
Auflösung, das Mittelgroße hat irgendwie das Mittelgroße hat irgendwie 94 dpi und das Größte hat 130 und das Kleinste hat 150 dpi. Das ist für was an der Wand hängt, ist das, glaube ich, schon ganz
gut. Sie haben auch alle ein Passepartout drumherum, ne? Also du hast das Display, dann hast du halt das Passepartout noch außenrum und eben den schmalen schwarzen Rahmen außenrum. Und die Größe, die angegeben ist, bezieht sich tatsächlich auf die Bildgröße. Der eigentliche Rahmen ist größer.
Mit dem Passepartout, okay. Ich würde gerne einfach mal vielleicht auch Bilder sehen, wo dann noch so ein gut ausgedrucktes Bild nebendran ist,
das gleiche Bild.
Dass man so einen HB-Vergleich hat, weil bei Fotos, ne, was du weißt ja nicht, wie die Kamera und wie das jetzt farbgemanagt wurde und so weiter. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Und vor allem dieser Begriff, Gamut Volume of 60,000, heißt das 60,000 Farben? Oder was wollen Sie mir damit sagen?
Wir wissen es nicht.
Das ist ein Begriff, den haben die ganz sicher erfunden, weil den habe ich wirklich noch nie gehört. Gamut Volume of Zahl.
Ich meine, wenn es 60.000 Farben sind, ist mehr als ein JPEG hat, ne?
JPEG? 256 mal 256 mal 256, das sind doch, das sind doch mehr als 60.000.
Doch, sind 16 Millionen, ne?
Genau. Genau, sind nämlich 16 Millionen Farben.
Ja.
Also, vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Aber cooles Produkt, wenn es das hält, was es verspricht. Ich würde es mir unbesehen nicht kaufen wollen.
Für wenn, den das kleine, gar nicht. Wenn das Kleine nicht erst bei $600 anfangen würde, dann würde ich neugierig genug sein, nochmal einbestellen. Aber bei Uwe, 600...
Uwe bringt es auf den Punkt. Für $2.400 kann ich mir viele Bilder drucken lassen und umhängen. Kannst du jeden Tag ein neues aufhängen.
Ja, kannst natürlich. Das kann man machen, aber es ist halt deutlich unbequemer. Also die Erfahrung sagt ja, dass man es dann doch nicht macht. Ne? Und 2400 ist jetzt der teuerste Rahmen. Ne? Der eine ist halt 600 und der andere ist 1600. Das ist jetzt nicht billig, aber weit weg von 2400.
Ich sag jetzt mal, irgendjemand von euch da draußen ordert sich das Ding jetzt mal, testet das für uns, bringt einen Bericht mit und bringt es zu Klostergeister mit und dann können wir das ja da mal alle ganz...
Das wäre cool.
Dann hat jemand noch ein Lupenobjektiv oder ein Mikroskop dabei und dann können wir da mal uns noch die E-Ink Kügelchen angucken oder so. Nun gut. Es gibt News aus dem Fediverse.
Das Fediverse. Pixelfed, die Alternative, die wie sagt man denn, die föderierte Alternative zu Instagram. Die soll, da jetzt, soll jetzt eine
App jetzt erscheinen. Geht jetzt an
Start. Ja, genau. Also das Pixelfed gibt es ja schon länger. Da gibt es ja verschiedenste Server, wo man sich anmelden kann, wo dann eben
also, diese spezielle... Also lass uns mal kurz einen Schritt zurücknehmen. Ne?
Okay.
Also Fediverse, föderiertes Universum quasi, da läuft zum Beispiel Mastodon im Fediverse. Mhm. Da haben wir also die Möglichkeit, dass jedes da draußen seinen eigenen Server betreibt. Du kannst einen Mastodon-Server aufsetzen und dann kannst du da auf diesem Server Accounts hosten. Ja, du bist auf einem Account, der von jemandem betrieben wird. Ich bin auf einem Server. Ich bin auf einem anderen Server, der auch von jemand anderem betrieben wird. Und durch die Föderation können die miteinander reden. Mhm. Und dann erscheint das, dann erscheint das beim Betrachten durch eine App oder auch auf der Website quasi wie ein großes Netzwerk. Aber du kannst dir aussuchen, wo du sein möchtest, weil es gibt vielleicht Server, die thematisch interessant sind für dich oder dir sind die Leute sympathisch, die den Server betreiben oder. Also
ist so ein
das ist diese föderierte Geschichte.
Die Älteren von uns kennen jetzt noch so das Fido-Net und das Maus-Net und so weiter. Da gab es auch einzelne Instanzen, einzelne Server, einzelne Leute, die einen Server betrieben haben, wo eben so die lokale Nachbarschaft drauf vertreten war, mit dem man dann relativ schnell und direkt sich unterhalten konnte. Aber die waren eben auch föderiert und haben die Nachrichten untereinander ausgetauscht, sodass man auch weltweit mit anderen Leuten auf ganz anderen Servern sich unterhalten konnte.
Und diese Föderation, die hat Vorteile, die hat nicht nur Vorteile, ne? Du hast ein etwas leicht komplexeres System, weil du musst dir erstmal aussuchen, auf welchem Server du sein möchtest. Mhm. Wobei da gibt es auch große Instanzen, auf denen man sich tummeln kann. Es gibt aber auch dafür die Freiheit, dass keiner einfach das Ding kaufen kann und dann dir sagen kann, du bist jetzt raus oder du darfst nur noch böse Sachen posten oder nur noch Katzenbilder oder so, sondern es ist eine freiere Geschichte, die auch um einiges sicherer ist vor solchen Sachen wie zum Beispiel die Übernahme von Twitter. Passiert genau. Da.
Und wie du schon erstmal gesagt hast, nicht. Wenn man ganz viel Spaß hat, dann kann man sich auch einen eigenen Server aufsetzen. Auch da gibt es genau. Angebote, das andere, das Hosting für einen übernehmen, aber dann zahlt man im Monat ein paar Euro und hat dann seinen eigenen Server. Sowas gibt es.
Genau. Und darunter, das Ganze baut auf einem Protokoll namens ActivityPub und da gibt es jetzt nicht nur Mastodon, also nicht nur Social Media, auf denen da Sachen passieren, sondern es gibt eben auch andere Dinge, die auch da drauf laufen und die dann auch zumindest in Bereichen miteinander kompatibel sein können. Und da gibt es Pixel-Fed. Hm. Also Fed für Federated und Pixel für Pixel. Hm. Und was ist Pixel-Fed? Es ist im Prinzip ein föderiertes Instagram.
Ganz genau. Das ist also quasi das Protokoll genutzt, Genau wie beim Mastodon kann man eben einzelne Beiträge, einzelne Posts veröffentlichen.
Und aber hier, Bilder hauptsächlich.
Hier ja. Eben mit dem Schwerpunkt Bilder. Bei Mastodon hat man eben Text und kann Bilder anhängen. Bei PixelFed ist das Protokoll eben so optimiert, dass es eben darauf ausgelegt ist, eben hauptsächlich Bilder zu posten und die eben dann zu kommentieren und zu liken und so weiter. Das Ganze ist kompatibel natürlich. Also man kann eben mit seinem Mastodon-Account durchaus auch Accounts abonnieren oder deren Folgen, die eben pixelfett sind. Dann hat man halt die Fotos in seinem Mastodon-Client, weil das Protokoll ist das gleiche. Ich glaube, man kann auch von Mastodon aus Bilder zum pixelfett posten. Auch das ist, meine ich, möglich. Aber mit einer spezialisierten App ist natürlich diese Erfahrung, wenn es einem um Fotos geht, natürlich wesentlich besser. Hat ja einen Grund, dass Instagram so einen Erfolg hatte. Und das Problem war jetzt halt noch passende Clients zu finden. Da gab es hier und da mal erste Anläufe. Ich bin da jetzt auch nicht ganz auf dem Laufenden, was es da so gibt. Aber PixelFed selbst hat jetzt eben auch eine App veröffentlicht oder möchte das diese Woche tun. Das heißt, da kommt jetzt die Standard-App heraus. Das ist erstmal ein guter Start für alle, die da rein wollen, damit man jetzt nicht nach einer Serversuche für einen PixelFed-Account auch noch anfangen muss, sich einen Client zu suchen, sondern dann hat man erstmal einen guten Start. Das finde ich eine gute Sache.
Genau. Ich verfolge das Projekt schon länger, weil Instagram war für mich schon länger kein Thema mehr, wegen doof, weil es einfach keine Fotoplattform mehr war. Jetzt seit Herr Zuckerberg auch noch irgendwie auch noch doof geworden ist oder noch döver als davor. Ich habe jetzt meine Meta-Accounts, also Facebook und Instagram, habe ich jetzt auch komplett gelöscht. Ich habe die eh schon lange nicht mehr genutzt, aber ich habe jetzt offiziell da den Stecker gezogen, weil es mir einfach zu doof war. Und dieses PixelFed-Projekt verfolge ich schon eine Weile und ich benutze auch schon die Beta von dieser App seit ein paar Monaten.
Ach, guck.
Also ja, ein bisschen mitgespielt, noch nicht wirklich groß, weil bisher war halt auch, weil es halt noch in Beta war, war halt auch auf dem PixelFed-Server, auf dem ich dann da war, das ist auch der Hauptserver, glaube ich, war jetzt nicht so viel los. Aber ich habe damit gespielt und ich habe die Beta so mitverfolgt und geguckt und so weiter. Und jetzt ist aktuell gerade die Android-Version ist schon raus und die iOS-Version ist jetzt gerade im Review, während wir das hier besprechen. Das heißt, die wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann auch im App Store landen. PixelFed mit D. Also wer jetzt gerade von Instagram weg möchte und sich eh in diesem Fediverse bewegt oder auch nicht, kann man mal durchaus reingucken. Und das kriegt von mir einen ganz dicken Daumen hoch. Das Ding ist noch etwas rudimentär an manchen Stellen, aber ist eigentlich schon vollwertig, so wie ich das sehe.
Erst und vor allem
kriegst, wachsen, du halt, ne? Kriegst du halt dort nicht durch irgendwelche Algorithmen gebastelte Werbegeschichten reingeschoben und so weiter, sondern du suchst ja aus, was du sehen möchtest und dann siehst du das auch.
Das war ja auch etwas, was mich tatsächlich von Instagram vertrieben hat, weil wenn ich da durchscrolle, ist irgendwie gefühlt jedes dritte Bild ist Werbung und das, selbst wenn es keine Werbung ist, sind das schon keine Fotos mehr, sondern irgendwelche Reels, die dann da laufen, irgendwelche Videoclips und alles Selbstvermarktung und nichts gegen Selbstvermarktung, aber ich will nicht irgendwie einen Videoclip nach dem anderen sehen, wenn ich Instagram aufmache. Es war für mich halt eigentlich mal eine Fotoplattform. Ja, für mich ist das ganz spannend. Ich habe damals zurückgeschreckt vor PixelFed, als ich bei Mastodon wieder eingestiegen war. Dann dachte ich, ja, jetzt irgendwie nochmal einen anderen Server suchen. Wieso kann ich nicht mit meinem Mastodon-Account das machen? Ja, klar, weil meine Mastodon-Instanz eben eine Textinstanz ist, die jetzt nicht exakt dieses spezialisierte Protokoll spricht. Das funktioniert halt leider noch nicht, da gibt es keine übergreifende Nutzung. Aber dann lehnt man sich mal zurück und sagt, naja, aber bei Twitter hattest du ja einen Account bei Twitter und bei Instagram hast du ja einen bei Instagram und bei Facebook hattest du einen bei Facebook. Also gut, irgendwann waren das dann auch gemeinsam, weil die sich alle gegenseitig aufgekauft haben. Aber früher waren das alles einzelne Accounts und hier ist es im Prinzip nichts anderes. Und von daher,
genau.
Ich spiele mit dem Gedanken da, mal reinzuschnuppern.
Also ich habe da einen Account, einfach mal nach Chris Marquardt suchen. Ihr findet auch überhaupt bei den Suchen auf Mastodon zwei Accounts von mir. Der eine ist mein normaler Social-Media-Account dort und der andere ist mein PixelFed-Account. Viel habe ich da jetzt noch nicht reingepackt, aber mal schauen. Was auch übrigens vom gleichen Entwickler kommt, hat auch gerade Red Knight darauf hingewiesen, ist Loops. Loops.video. Und was ist Loops.video? Das ist jetzt noch in der Beta. Das ist sowas wie ein TikTok. Kurze Videos und durchswipen und so weiter.
Ja, spannend.
Auch damit spiele ich schon ein bisschen. Also da tut sich gerade im Medienbereich einiges. Dan, der Entwickler, ist da ziemlich umtriebig und macht spannende Sachen. Also lohnt sich für alle, die da unterwegs sind, auf jeden Fall mal reinzugucken.
Das Ganze scheint auch an Traktion zu gewinnen, denn
jetzt.
So liest man nämlich, dass wenn bei Facebook etwas geschrieben wird mit Link zu Pixelfed, löscht Facebook diese Beiträge relativ schnell als Spam.
Die haben jetzt gerade damit angefangen, vor ein, zwei Tagen oder so, Pixelfed-Links, ja, Posts mit Pixelfed-Links wegzuwerfen. Und das sagt schon einiges. Also Meta nimmt das Fediverse dann doch durchaus als Bedrohung wahr.
Nein, das macht versucht, nicht was dagegen zu tun. Das ist ein Algorithmus, weil gerade sehr, sehr viele Beiträge kommen mit Links auf Pixelfed-Links und dann erkennt der Algorithmus, das so viel ist nicht normal, das muss Spam sein. Das ist nur ein Algorithmus. Da sitzt doch keiner und löscht das.
Das wird doch nicht.
Oh Gott, da hat doch keiner einen Filter eingerichtet. Bitte. Das ist übrigens der Grund, warum Mastodon eine europäische Non-Profit-Organisation gründen möchte. Mhm. Weil Mastodon ist jetzt ja auch nicht auf der grünen Wiese entstanden, also ist es natürlich schon, aber jetzt, da haben nicht irgendwie zig EntwicklerInnen gesagt, ach, wir machen jetzt mal einen Server und wir denken uns mal was aus, sondern das ist natürlich auch, das kommt irgendwo her. Es gibt ein Unternehmen, was hinter Mastodon steckt und dort sieht man das halt gerade kritisch, was da bei Facebook und bei Twitter läuft. Und man möchte halt verhindern, dass man aufgekauft wird und dann in irgendwelche Richtungen gelenkt wird, die man nicht möchte. Und sie möchten eben, um dieses Ziel zu erreichen, eine europäische NPO, also eine Non-Profit-Organisation gründen. In den USA haben sie das schon gemacht, 2024. In Deutschland ist es eine Mastodon GmbH. Und das ist eine GmbH, weil wo die Gemeinnützigkeit seinerzeit nicht anerkannt wurde. Da gibt es ja bestimmte Auflagen, da weiß ich jetzt nicht, was da die Hintergründe sind. Aber die Lösung soll dann jetzt sein, eben eine europäische NPO zu gründen und die deutsche GmbH, die bleibt bestehen, aber die neu gegründete NPO soll dann eben alle Anteile der GmbH bekommen, sodass das dann eben alles unter der Non-Profit-Organisation läuft, um eben zu verhindern, dass doch mal irgendwie ein wild gewordener Milliardär kommt und alles aufkaufen möchte.
Genau, ich habe das hier in einem Thread gesehen auf Mastodon von Eugene Rochko oder Eugen Rochko, wie auch immer der jetzt gesprochen wird. Das ist nämlich der Chef von der Dianze. Der hat das Mastodon quasi sich ausgedacht und schreibt hier, dass es also schon seit einer Weile quasi in der Mache ist. Also das die Gesamtheit des letzten Jahres fast. Er wird seine persönliche Ownership von Mastodon Trademarks und Assets und Copyright und so weiter über seinen Code wird er in die Mastodon Non-Profit übertragen und selbst dann eine andere Rolle einnehmen. Ich glaube, jedes Mal, wenn wieder einer der Milliardäre irgendwie da laut rumtrötet, dann geht einfach eine Abwanderungswelle auf die, auch ins Fediverse, auch auf Blue Sky und so weiter. Aber das merkst du dann schon, weil dann plötzlich natürlich auf dich auch der Druck größer wird. Und das war für ihn so ein Ding, wo er sagte, nee, das muss in Hände gehen, die da nicht einfach böse Dinge tun können. Und deshalb, aber dem gehört jetzt nicht der Mastodon-Client oder sonst was. Ne? Das ist ein offenes Ding. Aber die Server-Software und der Code und die ganzen, was eben so läuft, die ganzen Trademarks und so weiter, die sind ja dann schon irgendwo geschützt, müssen sie auch sein, sonst kommt so ein Milliardär und nimmt sie dir weg.
Ja, genau.
Das wird jetzt quasi auf NGO-Beine gestellt. Er schreibt auch noch, Mastodon grew beyond any of my expectations. I've always tried to push myself out of my comfort zone and grow to new challenges. Aber das wurde dann mit der Zeit immer schwieriger. Also das Ding ist gewachsen wie Sau. Und das tut mir so ein bisschen gut, wenn die großen Social-Netzwerke dann doch irgendwie Gegenspieler kriegen. Ne? Das ist gut und wichtig. Und ich bin dafür. Ich bin sehr dafür.
Also ich habe mich gefreut, das zu lesen, weil quasi der Gründer des Mastodon oder der sich das eben ausgedacht hat mit diesem Protokoll und so, dass der eben auch an die Zukunft denkt, was passiert denn mal, also es ist ja jetzt schon weit über dem hinausgewachsen, was er sich mal ausgedacht hat, aber was passiert denn mal, wenn er dann nicht mehr da ist? Also wer lenkt denn das dann? Ne? So, wer übernimmt denn das alles? Und da jetzt mal drüber nachzudenken, was man tun kann, um das zu verhindern, ist eine schöne Sache. An dieser Stelle kleines Plädoyer in eurem Bekanntenkreis. Macht gern ein bisschen Werbung für dieses Fediverse. Helft mal vielleicht bei der Serverauswahl. Ich habe es auch geschafft. Heutzutage sind die Clients alle so gebaut, dass wenn man sich die installiert, dann kriegt man auch so eine Entscheidungshilfe, eine kleine Vorauswahl und dann klickt man irgendeine Instanz an. Es ist eigentlich völlig egal.
Und man kann die Instanz wechseln. Das ist nämlich auch ganz unwichtig. Wenn du auf einer Instanz bist, dann kannst du dein Netzwerk mitnehmen, nicht deine alten Posts, aber du kannst sagen, ja. Oh, hier ist jetzt aber irgendwie doof, ich möchte doch lieber da drüben oder sind alle meine Kumpels auf dem Server genau. Oder sonst was und dann kannst quasi umziehen, ohne deine Follows und so zu verlieren und die anderen werden auch weiterhin ganz einfach mit dir.
Und man kann Instanzen thematisch suchen, also wenn man sagt, ich suche eine Instanz, wo es um Star Trek oder um Doctor Who oder um, weiß nicht, 50er Jahre geht oder um Schwarz-Weiß oder um Fotografie oder wo es halt um lesbisch, schwul oder was auch immer geht, wenn das das Thema ist, was eben euch interessiert oder wo es um, was weiß ich, irgendwelche gesundheitlichen Dinge gibt, da gibt es mit Sicherheit schon irgendeine spezialisierte Instanz dafür, wo man Gleichgesonnene trifft. Und ja, das ist dann sehr hilfreich, weil wenn man auf einer bestimmten Instanz ist, also grundsätzlich, wie gesagt, ist die Instanz egal, aber wenn man auf einer Instanz ist, wo andere Leute sind, die sich mit demselben Thema oder sich für dasselbe Thema interessieren, hat man quasi direkten Zugang zu diesen Leuten, weil man kann quasi den Newsfeed dieser Instanz folgen und durchlesen, so als einen großen Sammelfeed und dadurch eben sehr, sehr spannende Leute kennenlernen. Also das ist von daher. Aber für den Einstieg wäre es erstmal völlig egal. Macht ein bisschen Werbung dafür.
Eben.
Kommt ins Fediverse. Es ist gemütlich dort.
Also Happy Shooting zum Beispiel hat einen Account auf podcasts.social. Das ist eine Instanz, die hostet Podcasts. Und zwar, ich glaube, sogar deutschsprachige Podcasts. Also da sind reihenweise Podcasts drauf, die da ihre Announcements drüber machen. Also wer auf dem Fediverse Happy Shooting folgt, der folgt einem Account auf podcast.social, den wir wieder über unsere Posts füttern und bedienen. So einfach ist das. Gut.
Schönes
Ding. Ja, ist ein tolles Ding. Wir haben einen Todesfall zu beklagen. Und zwar Oliviero Toscani ist mit 82 gestorben.
Der Name jetzt sagt jetzt wahrscheinlich nicht jedem was.
Nicht alle werden jetzt sagen, oh ja, oh Gottes Willen, sondern ihr kennt ihn aber, falls ihr in den 90er Jahren deutsche Werbung gesehen habt. Der ist nämlich der Mann, der hinter der Benetton-Kampagne in den 90er Jahren steckte. Der war nämlich tatsächlich Benettons Creative Director und Fotograf und. Also der hat quasi, der war seine eigene Werbeagentur. Es war also nicht so, dass Benetton eine Werbeagentur angehört hat, sondern der hat für Benetton gearbeitet und hat diese provokativen Kampagnen gefahren. Wir erinnern uns an, wer damals im richtigen Alter war, der erinnert sich an so Bilder, die Schockbilder eigentlich über zum Beispiel einen AIDS-Kranken oder das Thema Todesstrafe oder Anorexie. Und das waren Bilder, die man so nicht in die Werbung gepackt hat damals, sondern das waren eher, die haben schockiert, die haben die Leute schockiert. Und Benetton hat damit nicht nur solche Themen einfach auch in die Werbung gebracht, sondern ziemlich ordentlich ihre Verkäufe angekurbelt, weil das natürlich Aufmerksamkeit bekommen hat ohne Ende und sehr kontroverse Aufmerksamkeit. Naja, jedenfalls ist Toscani der Mann hinter diesen Kampagnen. Der ist dann Ende der 90er ich glaube im Jahr 2000 ist er dann bei Benetton rausgegangen. Da war wohl eine Kampagne, die ein bisschen zu weit ging. Da ging es um die Todesstrafe. Erst dann 20 Jahre später nochmal kurz zu Benetton zurückgekehrt. und ist jetzt gestorben. Mit 82.
Mit 82 Jahren. Aber der Mensch hat schon ein Werk hinterlassen. Also wie du schon sagst, das sind sehr kontroverse Fotos und es sind auch immer sehr gesellschaftskritische Fotos gewesen, die er gemacht hat. Also wenn ihr danach sucht, mal in der Bildersuche einer Suchmaschine eurer Wahl, dann werdet ihr Fotos finden, die ihr so mit Sicherheit schon mal gesehen habt. Also wie gesagt, in den 90er Jahren an Billboards oder in Zeitschriften und so weiter. Saustarkes Material, wirklich.
Tja. So, und jetzt haben wir noch ein Fotothema, das mit Satellitenfotografie zu tun hat. Und zwar geht es um die Feuer in Los Angeles, die wir jetzt gerade so in den Nachrichten sehen und die auch nicht wirklich viel weniger werden im Moment. Was ist da los? Für die, die es nicht wissen, in Los Angeles brennt gerade es an einigen Stellen. Es sind, ich habe geguckt auf so eine Map, das sind irgendwie 3, 4, 5 Feuer, die relativ groß sind. Los Angeles ist ziemlich breit gestreut. Das heißt, es gibt durchaus genügend Bereiche in Los Angeles, wo es nicht brennt. Ja, aber
Los Angeles ist riesengroß.
Es brennt aber an einigen Stellen und die starken Winde, die da jetzt aus dem Osten oder Nordosten dann quasi Richtung Meer pfeifen, das sind teilweise Winde mit 100 bis 150 km/h Geschwindigkeit. Das sind also kräftige Winde und da ist eigentlich nichts gegen diese Feuer wirklich gefeit, weil wenn das da pustet, wer mal in so ein Feuer reingepustet hat, weiß, was dann passiert. Und da bringt es dann auch nichts, sein Haus, was da irgendwo in den Hügeln ist, mit dem Gartenschlauch das Dach nass zu machen. So ein Feuersturm, der macht das ruckzuck trocken, weil das ist einfach, das ist eine Energie, die kann man so nicht wirklich bändigen und oder nur ganz langsam bändigen. Manche von diesen Feuern sind auch die, die jetzt hauptsächlich in den Medien sind, zum Beispiel das Palisades Fire, Pacific Palisades ist eine Gegend in Los Angeles, wo relativ viele Menschen, die so im Hollywood-Filmbusiness unterwegs sind, leben oder jetzt gelebt haben, weil da einfach tausende Häuser abgebrannt sind. Und ich habe so ein bisschen zumindest direkten Kontakt zu dem Thema, weil ich ja auf The Future Photography mit dem Jeremiah Chechik podcaste. Der Mann ist Hollywood-Regisseur, hat auch ein paar große Filme gemacht und der lebt da nicht, aber er lebt 10 Meilen oder so davon entfernt. Das ist also in der Gegend, wo
dieses Verhältnisse quasi direkt nebenan ist.
Ja, also hier so Vorher-Nachher-Bilder mit so einem Slider auf der Website, das ist schon, so ganze Nachbarschaften sind einfach weg. Ne? Mhm. Das ist insofern halt interessant, weil er meinte, also das ist super devastating. Einige seiner Freunde, die da gewohnt haben, wohnen da jetzt nicht mehr. Also hat er locker 1 bis 2 Hände voll gute Bekannte und Freunde, die da jetzt kein Haus mehr haben. Mhm. Und das sind jetzt nicht nur irgendwelche also Filmstars, ne? Da wohnen natürlich eine Menge Filmstars, das ist so eine hügelige Gegend mit so kurvigen Sträßchen und so weiter, aber auch überhaupt Leute, die in dem Business sind, also Cutter und Beleuchter und Menschen, die, was weiß ich, und Kameramenschen und so weiter, das ist also alles ist da vertreten im Prinzip. Mhm. Und die Meldungen, dass da jetzt irgendwie dieses Haus von Jeff Bridges abgefackelt ist, das ist eine größere Meldung, aber es sind halt deutlich mehr Leute als jetzt die paar Leute, die man kennt, sondern da haben jetzt tatsächlich Menschen ihr Haus verloren und das wünschte eigentlich niemandem, ne?
Nee.
Und was haben die hier gemacht? Die haben eben die Satellitenfotos übereinander gelegt, um mal zu zeigen, was da, das sieht aus wie nach der Bombardierung von Dresden, ne? Das ist, das ist komplett.
Das ist schwer heftig zu fassen, ne? Was für Flächen.
Das kannst du nicht fassen, ne? wenn du da. Das
ist unglaublich.
Und was noch dazu kommt, ist, dass da teilweise jetzt die Versicherungen mit den übelsten Tricks arbeiten, um nicht bezahlen zu müssen, weil wir reden von vielen tausend Häusern, die jetzt da abgebrannt sind und die auch versichert waren. Und wenn da, also die Versicherer hat jetzt, irgendjemand hat gesagt, wie war das? Also ich habe was gelesen über die Tricks, die da jetzt teilweise gezogen werden. Also da wird noch lange drüber geredet werden. Das ist das größte Feuer vom Schaden her, was überhaupt in der Gegend jemals passiert ist. Und ist halt, wenn es lange nicht regnet und dann noch solche Winde dazukommen, dann reicht ein Funken oder jemand eine Kippe wegwirft oder
gegrillt im Wald, sowas. Was weiß ich, ja.
Genau, reicht dann schon aus, um loszulegen und das Ganze halt an mehreren Stellen. Was, ja, ist nicht schön und auch da ist die Fotografie natürlich irgendwie mit dabei, um uns diese Bilder zu bringen. Ja, finde ich ein bisschen schade. Aber für mich hat das halt dadurch tatsächlich so einen, ja, so einen persönlichen Touch bekommen. Jochen schreibt gerade noch, viele Häuser sollen angeblich auch gar nicht versichert sein, weil die Versicherung dort so teuer ist. Ja, wahrscheinlich ist das auch so. Ja. In USA ist ja auch besser, wenn du mit deinem Auto gut versichert bist und eine Vollkasko hast, weil nicht unbedingt gegeben ist, dass die Person, die in dich reinfährt, eine Haftpflicht hat, weil du ja keine Pflicht hast dafür. Mhm. Nun gut.
Ja.
Also weniger schöne Fotos, ne?
Ganz schön was los. Ja. Kein so schönes Thema, aber das Thema Hollywood und Film passt vielleicht ganz gut zu meiner Frage, die ich habe, nämlich anamorphische Objektive. Taugen die für Fotografie? Das ist eine Frage,
die ich... Was ist denn ein anamorphisches
Objektiv? Kommen wir gleich zu. Also erstmal habe ich mir diese Frage selbst gestellt. Ich habe sie für mich noch nicht endgültig beantwortet, vielleicht erstmal so zu 70%. Und ist durchaus eine Frage, die ich an dieser Stelle, das möchte ich gleich vorausschicken, an euch weitergeben möchte, in der Hoffnung, dass vielleicht jemand von euch das schon mal ausprobiert hat oder sogar praktiziert. Da wäre ich sehr, sehr interessiert. Anamorphische Objektive. Wir hatten das schon mal in der Sendung. Das sind Objektive, die bei, ich sage jetzt mal, derselben Brennweite wie ein herkömmliches Objektiv ein breiteres Bild aufnehmen. Das wird eben viel im Bereich Film und Kino verwendet. Und der Trick ist eben, dass du auf dasselbe, auf denselben Filmträger, also wir reden ja früher von Filmen, ne, von einem Filmstreifen, wo eben einzelne Bilder drauf belichtet wurden. Dieser Filmstreifen hat eine definierte Breite. Ja, was weiß ich, ein 16mm Film oder sowas. Und wenn du jetzt aber ein anderes Seitenverhältnis projizieren möchtest auf die Leinwand, weil du ein breites Bild projizieren willst, dann ist halt die Frage, wie machst du das? Jetzt kannst du das ganze Bild breiter projizieren, also vergrößern und oben und unten abschneiden, aber dann verlierst du ja Bildmaterial, wertvolles Bildmaterial. Also ist der Trick, wir behalten die Höhe von dem Bild, was wir auf den Film oder jetzt eben auf den Sensor projizieren, die Höhe behalten wir bei. Aber wir nehmen ein breiteres Bild auf. Und damit das auf das schmalere Material passt, verzerren wir das Bild bei der Aufnahme. Wir stauchen es zusammen. Und dann hat man also halt.
Du packst eine Linse davor, die das Bild quasi schmaler macht.
Also ein anamorphisches Objektiv kann man von vorne erkennen. Das sieht nämlich von vorne zylindrisch aus. Die Linse so vorne, zylindrisch gewölbt. Und die Blende, die man sieht, wenn man vorne reinguckt, die sieht halt aufrecht oval aus. Und wenn man sich das Bildmaterial erstmal anguckt, dann hat man quasi Eierköpfe, wenn man Porträts damit filmt oder fotografiert. Und wenn jetzt dieses Filmmaterial wieder projiziert wird im Kino, so war es dann früher, dann war wiederum eine Linse davor, die dieses gestauchte Bild eben wieder gestreckt hat, im gleichen Verhältnis. Damit war Rundes wieder rund, aber du hattest eben ein viel breiteres Bild. So entstand dann eben das Breitbild und CinemaScope und sowas. Also schöner Trick eigentlich. Ja, und jetzt gibt es diese Linsen. Die haben ein paar Schwächen vom Bildmaterial, aber diese Schwächen sorgen eben für diesen oder für einen sehr spezifischen Look, der eben gerne mit Film in Verbindung gebracht wird, weil man das eben so als Sehgewohnheit aus dem Kino kennt. Und zwar schon sehr, sehr lange Zeit. Zum Beispiel das Bokeh, also die Unschärfekreise im Hintergrund, sind dann so ovale Katzenaugen und sind nicht kreisrund. Oder Lensflares, also Lichter, die in das Objektiv hineinscheinen, sind dann eben keine solche runden Reflexionen, die irgendwie durchs Objektiv geführt werden, sondern die werden zu horizontalen Strichen. J.J. Abrams hat das bis zum Abwinken gemacht in seinem Film Star Trek zum Beispiel von 2009, glaube ich. Und im Grunde genommen hat man mit so einem Objektiv zwei Brennweiten, nämlich eine Brennweite für die Vertikale, also für die Höhe, und eine Brennweite für die Horizontale, für die Breite. Also man hat einen sehr breiten Bildwinkel, aber eine Höhe, wie eben bei der Brennweite, die angegeben ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein 35mm Objektiv nimmt, nimmt man mal ein 35mm 1,8, schöne Brennweite, mit der man sowohl Porträts als auch Landschaften machen kann. Und bei einem 35mm Anamorphic hat man eine Freistellung, also eine Unschärfe von Objekt zum Hintergrund, wie beim 35mm 1,8 Objektiv. Aber man hat den Bildwinkel in der Horizontalen wie bei einem 22mm Objektiv zum Beispiel. Hängt jetzt vom Faktor ab. Es gibt anamorphische Objektive mit verschiedenen Faktoren. 1,3-fach, 1,6-fach, 2-fach, da gibt es verschiedene.
Sind das dann unterschiedliche Brennweiten oder unterschiedliche Bildwinkel, aber die gleiche Brennweite? Weil das Objektiv ist ja das Objektiv. Also du hast den einen Bildwinkel von der Brennweite A und den anderen Bildwinkel von der Brennweite B, aber die Brennweite ist die Brennweite.
Die Brennweite ist die Brennweite.
Durchgängig gleich, ne?
Ja, die Brennweite ist die Brennweite. Es ist schon so, dass dann tatsächlich rechnerisch es zwei Brennweiten sind, was eben dazu führt, dass es, obwohl du horizontal wieder streckst, du trotzdem ein aufrechtes Oval in der Unschärfe hast. Dass es ein Effekt daraus entsteht. Wir hatten damals ein YouTube-Video verlinkt, wo das mal genau berechnet und zerlegt wurde, warum das genau so passiert, wie es da passiert. Das ist durchaus komplexer, als man es glaubt. Aber ich bleibe jetzt hier erstmal nur bei den Ergebnissen. Also wie es technisch funktioniert, das übersteigt dann jetzt auch meinen Wissensstand. Da hatte ich mich damals ein bisschen reingenerdet, aber da habe ich schon wieder die Hälfte von vergessen. Und bevor ich jetzt Quatsch erzähle, verweise ich lieber auf eine alte Episode, deren Nummer ich aber leider nicht weiß.
David korrigiert oder wirft ja ein, du kannst bei X und Y unterschiedliche Brennweiten haben, in der Brille hast du das Zylinder. Ja, du hast
ja, genau. Und sowas in der Art wird da bei rauskommen, wenn man es dann nachrechnet. Also das ist erstmal ganz nett. Und die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist, taugt das für die Fotografie, so ein anamorphes Objektiv. Die kann man kaufen. Es gibt da durchaus, also die sind schweine teuer. Also tausende Euros kannst du dafür ausgeben. Aber es gibt auch günstige Anbieter. Also manuell sind die dann in der Regel ohne Autofokus. Ich glaube, es gibt auch welche für unter 1000 Euro tatsächlich mit dem Autofokus. Das war irgendwie ein ganz neuer Trick. Ja, das war irgendein ganz neuer Trick. Müsste ich jetzt raussuchen, von wem das war. Aber selbst wenn es jetzt manuell ist, ne, sei es drum, taugt das für die Fotografie? Also so Stichwort Porträts, Landschaft.
Ist das eine schnelle Antwort?
Die schnelle Antwort ist wahrscheinlich nein.
Also ich hätte genau einen Fall, wo ich glaube, dass es was taugt, wenn du Bilder machen willst, die so aussehen wie im Kino.
Das ist ja die Idee, genau. Also dass man quasi Fotos macht mit einem Filmlook. Also es gibt ja auch so Webseiten, die sagen so, jedes Standbild ist quasi ein Foto. Also es gibt Filme, die wirklich so gedreht sind, dass du sie an einer beliebigen Stelle anhalten kannst und du hast einfach ein beeindruckendes Foto. Das ist eine Kunst. Und dann fragt man sich natürlich, dann könnte ich ja auch losgehen und könnte ja bei entsprechendem Licht oder entsprechender Ausleuchtung könnte ich ja Fotos machen, die so aussehen, als wären sie ein Foto aus einem Film oder eine Szene aus einem Film. Also warum nicht? Und da habe ich mir aber gedacht, okay, bei Video ist jetzt klar, weil wenn du jetzt, also wir reden jetzt ja nicht mehr von irgendwie Analogfilm, sondern wir reden jetzt ja von Digitalkameras mit Sensor und so weiter. Und wenn du jetzt an einer modernen Digitalkamera mit einer anamorphischen Linse Filme drehst, dann hast du in der Regel einen Kontrollmonitor auf der Kamera oder am Rig neben der Kamera. Und diese Kontrollmonitore, die haben in der Regel eine Einstellung. Da stellst du den Faktor ein und dann wird das Bild für die Vorschau schon entzerrt und du hast deine LUTs da drauf und so weiter, dass du halt eine gute Farb- und eine Bildvorschau hast. Das heißt, du siehst das Breitbildformat auf dem Monitor. Das ist natürlich sinnvoll. Und wenn du jetzt ein Video drehst, dann ist die Auflösung von dem Video hinterher ja auch nicht besonders hoch. Also klar, 4K ist schon relativ hoch. Aber wenn du jetzt irgendwas ausspielst, jetzt wieder in unseren, also für mich relevanten Bereich, dann machst du vielleicht hinterher ein Full-HD-Video da draus oder so etwas. Also du hast relativ wenig Auflösung. sodass dadurch, dass du das Bild ja gestaucht hast und dann für die Projektion wieder auseinanderziehst, da müssen ja Pixel dazu erfunden werden oder Pixel in die Breite gezogen werden. Wenn ich jetzt aber so einen 4K-Aufnahme in die Breite ziehe und dann da wieder irgendwie ein Full HD draus mache, dann habe ich wieder alle Pixel da. Ja, oder wenn ich einen 6K-Overscan habe und mache das auf 4K, habe ich da wahrscheinlich auch keine Probleme damit. Also für Video ist das alles kein Thema und analog sowieso nicht, weil du hast ein Bewegtbild, da guckt keiner an, ob irgendwie das Knopfloch auch wirklich sauber aufgelöst ist und der Faden da sauber zu sehen ist. Das, du guckst ja halt die Person an, die da zu sehen ist. Also alles nicht so schlimm. Aber beim Foto hast du halt ein Standbild, wo du dir die Details anguckst. Und du hast unter Umständen auch eine höhere Auflösung. Klar, jetzt nicht, wenn du das jetzt hier auf Pixelfett oder sowas zeigst, aber wenn du es vielleicht doch mal in größer ausgeben willst oder auf einem hochauflösenden Monitor dir angucken willst oder einen engeren Crop machen willst, das hatten wir ja letzte Episode, weil du ein bisschen mehr Tele haben willst. Und du hast natürlich das Problem, dass du beim Fotografieren nicht immer mit einem Vorschau-Monitor unterwegs bist, sondern du hast natürlich das Bild im Sucher. Und egal, ob das jetzt ein Spiegelreflex oder ein elektronischer Sucher ist, du hast halt das gestauchte Bild im Sucher, weil es optisch gestaucht wird. Und du hast natürlich auf dem Monitor, wenn du durch die Bilder blätterst, gestauchte Bilder. Also du kannst die Komposition gar nicht richtig beurteilen, weil es immer gestaucht ist. Und du müsstest dann, wenn du die Bilder, also ich gehe jetzt von RAW-Fotografie aus, wenn du die Bilder hinterher importierst, zum Beispiel nach Lightroom, dann müsstest du sie erstmal entzerren. Jetzt weiß ich, dass es da ein Werkzeug für gibt, um das Aspekt, also das Seitenverhältnis, Aspect Ratio, um das einzustellen. Ich weiß nicht genau, wie weit das geht, also welche Faktoren man da ausgleichen könnte damit. Aber auf jeden Fall werden dabei ja Pixel dazu gemacht. Also vorhandene Pixel quasi verdoppelt oder anderthalbfach oder wie auch immer. Fällt das auf oder nicht bei einer 20-Megapixel-Kamera? Ist das schlimm oder nicht? Lässt sich damit überhaupt sinnvoll fotografieren und komponieren? Gewöhnt man sich daran, wenn man da mal einen Tag mit der Linse unterwegs ist? Und das ist so der Punkt, wo ich eigentlich zu 70% sagen würde, gefühlt, ist es Quatsch, das macht fotografisch keinen Sinn, das nervt nur. Aber wenn jetzt jemand von euch da draußen sagt, hey, ich habe das ausprobiert und wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat, da kann man fantastische Ergebnisse mitkriegen, die man so mit einem normalen Objektiv eben nicht hinbekommt.
Also ich denke sowas ja eher vom finalen Produkt aus. Was brauche ich? Was will ich haben? Mhm. Gibt es ein Projekt, für das ich so einen Look brauche oder... Also nicht so, weißt du kaufst einen Hammer und dann rennst du rum und guckst mal, wo du klopfen kannst. Ist doch viel besser, du hast ein konkretes Projekt und da musst du Nägel reinschlagen und dafür brauchst du dann einen Hammer. Mhm. Also ich denke sowas immer vom Ziel her oder versuche das zumindest. Klar spiele ich auch gern mit neuen Werkzeugen und neuen Spielzeugen und so weiter. Aber ich halte es für sinnvoller, weil ansonsten hast du dir einen Briefbeschwerer gekauft, wenn du sagst, oh, ich will das jetzt aber haben, ich weiß aber gar nicht wofür, ich spiele jetzt mal. Ist doch viel sinnvoller zu sagen, ja, ich habe hier ein Projekt und da möchte ich jetzt gerne so einen J.J. Abrams Filmlook hinbekommen. Mhm. Und ich glaube, dafür wird mir ein anamorphes Objektiv gute Dienste leisten. Dann muss ich mir jetzt mal sowas organisieren oder eine Linse, die du vorne draufschrauben kannst, gibt's ja auch noch.
Ja, es gibt Vorsatzlinsen, ja. Da weiß ich nicht, wie das von der Qualität dann ist. Kai schreibt ja auch gerade, ja, es gibt Vorsatzfilter, mit denen du halt diese horizontalen Lichtstreifen hinbekommst bei Streiflicht, aber das ist halt nicht das Gleiche.
Und ich bin ja da kein Heiliger, was das angeht. Also das klingt jetzt so, als ob ich das alles irgendwie perfekt beherrschen würde. Ich habe mir damals mein Tilt Shift, mein erstes, auch gekauft, hier Schnäppchen, gebraucht, 500 Euro. Mhm. Und dann lag das ein Jahr im Schrank und hat vor sich hingegammelt, bevor ich dann erst, ich musste erst mal das mit der Großformatfotografie erfahren, um dann festzustellen, ach scheiße, du hast ja sowas, mit dem kannst du ja sowas Ähnliches tun. Und dann hatte ich dieses Werkzeug da und dann konnte ich natürlich was machen. Also der andere Weg ist natürlich schon auch möglich, aber da lag jetzt ein Jahr lang 500 Euro als ungenutztes Ding im Schrank.
Ja, als Briefbeschwerer.
Muss man sich auch leisten können. Also
ja. Du weißt ja, wie das ist mit Hobbys, ne? Da hat man auch ein Budget dafür und dann gönnt man sich auch mal was. Ich frage mich halt, wie sinnvoll das ist, ne? Weil durch diese Stauchung, ich habe keine Erfahrung damit, Kai sagt also, auch
klar. Es macht dir zusätzlich Arbeit, das musst du auch noch sehen. Du musst jedes Bild, was du damit gemacht hast, mindestens in einem weiteren Schritt nochmal anpacken. Das wäre mir schon zu doof, ehrlich gesagt. Aber das ist persönliche Vorliebe, dass wenn du die Zeit und die Muße hast, dann hinterher alle Bilder nochmal durch einen Entzerrungsschritt zu schicken und sie dann nicht direkt zu importieren nach Lightroom, sondern über einen Folder und ein zweites Tool und so. Das sind dann gleich irgendwie 3-4 Schritte und so.
Das ist halt die Frage, ob dieser Aspektratio, also dieses Seitenverhältnis-Tool in Lightroom, ob das reicht. Weil wenn das reicht, dann könntest du es mit dem Preset direkt beim Import schon machen. Dann hast du direkt schon saubere Vorschauen. Das wäre eine Option. Wie gesagt, vielleicht hat jemand Erfahrung von euch. Also es geht mir jetzt nicht zwingend nur um diesen, um einen blauen oder farbigen Lichtstreifen, der horizontal durchs Bild geht, weil die Linse so geschliffen ist. Das ist nicht der einzige Effekt. Das kriegt man auch hin, indem ich mir einfach irgendwelche Fäden übers Objektiv spanne oder sowas. Da gibt es andere Möglichkeiten. Aber du hast halt generell einen anderen Bildlook. Es sieht einfach anders aus. Es ist schwer zu greifen, schwer zu beschreiben, aber es ist eben nicht ein Dreh mit 22 mm, der oben und unten abgeschnitten ist, oder ein Foto, was dann oben und unten abgeschnitten ist. Sondern du hast halt hinterher 16:9 oder 22:9 Fotos, die eine völlig eigene Ästhetik haben, weil sie eben mit der Weite des Bildwinkels und der Freistellung, mit der sie eben arbeiten, eine ganz eigene Charakteristik haben. Das ist so ein bisschen wie wenn man halt mit einem größeren Sensor arbeitet und dann weitwinklig ist und trotzdem eine bessere Freistellung hat. Das kannst du, also diese Brandizer-Technik, dass du halt ein Panorama in mehreren Reihen und Spalten dann zusammensetzt, um so einen Großbild-Look hinzubekommen, das wäre das dann im Prinzip. Ja. Aber man macht jetzt auch nicht ständig Panorama-Fotos und die Kamera dabei in verschiedene Richtungen rotieren, ist auch wieder was anderes, als es mit diesem einen Objektiv zu machen. Das sieht auch wieder anders aus. Also ja, wie gesagt, vielleicht hat das jemand von euch schon mal ausprobiert, schon mal gemacht, kann mir vielleicht Beispiele zukommen lassen oder ist sogar überzeugt davon und sagt, das mache ich zwar selten, aber wenn, ist geil. Kann ja auch sein. Also vielleicht, ich hoffe ein bisschen auf Feedback von euch. Wie seht ihr das oder habt ihr Erfahrung damit? Ansonsten könnte das sein, dass es eines der Projekte in diesem Jahr für mich wird, sowas mal auszuprobieren. Wie Kai schon sagt, man kann sich sowas ja ausleihen oder kaufen und wenn es nicht gefällt, weiterverkaufen oder so. Also kaufen und zurückgeben werde ich nicht schaffen, weil mit sowas muss man sich ein bisschen länger auseinandersetzen. Das weißt du ja auch. Ne? Also wenn du Tilt-Shift machst, da kannst du nicht nach 2 Wochen sagen, gefällt mir das oder nicht, sondern da muss man sich mal ein bisschen mit auseinandersetzen und dann sind die Rückgabefristen auch abgelaufen. Also wenn, dann kann man es nur gebraucht weiterverkaufen. Und Sirui oder Sie, wie auch immer man sie ausspricht, S-I-R-U-I, Sirui. Kai, das sind genau die ich meinte. Ich wusste den Namen nicht mehr, weil die haben relativ günstige, unter 1.000 Euro Objektive in verschiedenen Brennweiten, anamorphisch. Und ich meine, Sirui war es auch, die eins mit Autofokus vorgestellt haben.
Sind das nicht die dieses Kickstarter-Stativ verkackt haben?
Nee, das sind andere.
Das waren jemand anders.
Das sind die nicht. Nee. Habe ich immer noch
nicht. Komm. Und wenn es kommt, möchten wir bitte einen Dreiteiler darüber haben. Und
selbstverständlich, für jedes Bein ein Teil.
Ich habe hier was gefunden. Mhm. Ein neues Online-Archiv, das mehr als 10.000 historische Bilder vereint. Das handelt sich um das Public Domain Image Archive. Also Bilder, die du einfach verwenden kannst. Und es gibt ja so diverse Public-Domain-Archive, so Flickr Commons zum Beispiel oder von Wikimedia und so weiter. Das Interessante hier dran ist, dass das diese Bilder, diese verschiedenen Archive zusammenführt. Du hast dann Kategorien, nach denen du suchen kannst, was weiß ich, nach Fotografinnen, Fotografen oder nach Jahrhundert oder nach Stil oder nach Thema und so weiter. Nicht nur Fotos übrigens, da sind auch eine ganze Menge an Zeichnungen und so weiter dabei. Und ich weiß nicht, fangen wir doch mal an hier, Fantasy and Dream. Ne? Da hast du halt Material bis zum Abwinken im Prinzip. Und das Ganze kommt von Public Domain Review. Das ist so eine Art Online-Magazin zum Thema Public Domain. Und die Quellen, die da drin sind, sind diverse Aggregatoren. Also da ist zum Beispiel Flickr Commons dahinter, die ja selber verschiedene Public Domain Archive aggregieren. Oder eben Wikimedia Commons zum Beispiel oder das Internet Archive. Aber die Bilder-Provider, die dann quasi da nochmal dahinter stehen, findest du alles. Also vom Berliner Staatsmuseum über die British Library, über ETH Bibliothek Zürich zum Beispiel oder die NASA, ne, also die ganzen Public-Domain-Bilder, die haben und. Also das ist ein ziemlich cooles Ding und da lässt sich auch ziemlich viel interessantes Zeug drin finden. Fand ich sehr, sehr angenehm. Also schauen hier, Photography, da ist Photography und dann kannst du viel Public-Domain-Zeug finden. Aha.
Interessant.
Ja, also wäre da mal so. Ja, und vor allem ist es halt wirklich, sind viele, viele Quellen und auch andere Aggregatoren zusammen nochmal weiter aggregiert. Also es ist eine neue Metaebene obendrauf. Das Ding ist ziemlich flott in der Bedienung. Und
ja, die Herausforderung ist dann immer die Suche, ne? Oder das Finden von etwas.
Ja, aber du kannst eben nach verschiedenen Kategorien suchen, finden und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und Download Image. Siehst du?
Schön.
Also, ist cool, finde ich. Finde ich ziemlich cool. Public Domain Sachen sind eh cool. Und davon gibt es jetzt hier noch ein paar mehr. Oder leichter zu finden. Man muss nicht in 5 Archive gehen, um zu suchen, sondern es gibt eben das pdimagearchive.org.
Sehr
Public
schön.
Domain, pdimagearchive.org.
Kleiner Nachtrag zu den Anamorphen. Wolf schreibt auf YouTube, es gibt die Objektive als Vorsätze für Smartphones. Ja, weiß ich. Ja, also da ist natürlich auch für Video gedacht. Da hatte ich auch schon mal durchaus Reviews gesehen. Aber auch da ist die Frage, ist das für Fotos relevant? Und ich würde es nicht auf dem Smartphone haben wollen, sondern ich wollte es auf der großen Kamera haben. Aus Gründen, weil ich halt Spleen habe. Und er schreibt aber auch, auf YouTube gibt es zum Beispiel bei Andy Grabo mehrere Videos oder Andy Grabo mehrere Videos über das Fotografieren mit anamorphen Objektiven. Das habe ich mir mal notiert hier in meine Shownote-Notizen. Links habe ich jetzt noch keine. Ich habe keine Ahnung, was das für Videos sind, ob die taugen. Aber Wolf, danke für den Tipp. Da werde ich auf jeden Fall dann am Wochenende mal eine Suche anstoßen in diese Richtung. Vielleicht hilft mir das bei der Entscheidungsfindung weiter. Siehst du, dafür liebe ich das hier mit dem Live-Feedback. Sehr schön. Und im Slack kam das auch. Das ist leider hier schon durchgescrollt bei mir. Da gab es auch den Hinweis eben auf die Smartphone-Erweiterung oder auf Vorsatzlinsen. Genau. Nee, ich wollte aber, wenn, wollte ich ein richtiges anamorphisches Objektiv haben und kein Fake, sondern wollte das schon richtig machen.
Ja. Gut, wir haben Fotos.
Und wir werden jetzt haben Fotos.
Eins auswählen. Heute gibt es eine Besprechung zu gewinnen.
Genau.
Weil die Kartons sind leer.
Die ist relativ gefährlich, denn es handelt sich um die Einschlafen-Aufgabe. Also
nicht den Einschlafen-Podcast, also schlaft jetzt nicht ein.
Genau. Nochmal links und rechts an die Wange schlagen.
Außerdem gibt es nachher ja noch eine Auflösung von einem Geräuschrätsel. Wir haben 10. Aus. 10. Ho, 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 ho. Ha, 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 ha. Nämlich, hier steht 10. Ach, ja, doch, hier, genau. 10 Bilder, klasse Bilder, und wir würfeln die jetzt mal aus. Letztes Mal hast du gewürfelt, heute darf ich würfeln, weil ich habe.
Hat übrigens bei mir relativ lange gedauert, bis ich geschnallt habe, dass der Graf Zahl im Original der Count ist.
Dann hast du aber echt spät geschaltet.
Das hat sehr, sehr lange gedauert.
Ja, ich sag dir, die amerikanischen Filme und anderen Medien verlieren durch Übersetzung immer.
Ob der Sprachwitz. Also wer das jetzt nicht verstanden hat, Count ist halt der Graf und Count ist halt auch zählen. Also, ja.
Ja, ja. Es verliert immer. Es kann nur schlechter werden durch Übersetzung.
Und weißt du, wann ich das gemerkt habe? Ich bin großer Sherlock-Fan mit Cumberbatch. Mhm. Und der hatte auch einen Auftritt bei den Muppets oder in der Sesamstraße. Und dann musste irgendwas gezählt werden. Und dann sagte Cumberbatch in seiner einzigartigen, tiefen Stimme, I think we need a count. Und dann kam Graf Zahlreich. Ich denke, Count! Natürlich! Ja, das hat sehr lange gedauert.
Uwe hat gerade ein Gegenbeispiel, die zwei, ja, manche Sachen gewinnen durch Übersetzung.
Manche gewinnen.
Aber wirklich, das sind Promille. Das ist fast nichts. Also einzelne Gegenbeispiele sind ja, da.
Die meisten, aber Terence Hill und Bud Spencer sind auch in der Synchro besser als im Original. Aber
Nee, sorry, dass Übersetzungen sind. Nein, Synchronisation ist einfach schwierig. Okay, zumindest finde ich das schwierig. Ich würfel jetzt. Und zwar von 1 bis 10. Und dann habe ich eine 5 gewürfelt, genau in die Mitte. Das fünfte Bild ist bei uns, sehr schön, ist dieses hier. Was sehen wir? Wir sehen von Michael das Bild Natur im Winterschlaf. Es ist es kommt daher wie so ein analoges Bild auf einer, so Tintype-mäßig irgendwo. Ich behaupte mal, das ist wahrscheinlich ein digitales Bild, was mit einem entsprechenden Tool so gestaltet wurde. Dafür ist es nämlich eigentlich zu scharf, aber es ist ein Schwarz-Weiß-Bild mit den recht typischen Kontrastverteilungen. Wir haben einen Weg, eine schmale Straße, irgendwo Feldweg fast, was schön in die Tiefe geht und im Nebel verschwindet. Und alles verschwindet im Nebel, was so mehr als, sagen wir mal, 20 Meter weg ist, wird immer dünner quasi, kontrastärmer. Und dann haben wir auf der linken Seite einen Baum, einen Winterbaum ohne Blätter, ohne alles, aber oben, glaube ich, mit dicken Misteln bewachsen.
Voll.
Also dicke, wirklich viele. Und das gibt dem Baum so ein Übergewicht nach links. Und der Baum darf aber auch links im Bild sein. Und damit haben wir so ein wirklich ein spannendes Vordergrundmotiv und ein Hintergrund, der Kontext gibt, aber nicht zu busy ist. Und der Nebel und die Bank neben dem Baum, die ist auch noch so ein Element, was man erst so nach einer kurzen Zeit entdeckt. Und naja, der Baum, das hat so eine Anmutung, das Bild, also ich mag es total, das hat so eine Anmutung wie aus so einem alten irgendwie, ja, Lexikon, Bestimmungsbuch, wo dann irgendwie so, kennst du so alte medizinische Dinger, wo dann so, und hier sehen sie die so und so Bläschen und was weiß ich alles. Und das ist irgendwie so ein Baum, der dann hier mit den Misteln irgendwie gezeigt wird. Das passt so ein bisschen in diese Richtung für mich. Ja, klares Subjekt, der Weg führt irgendwo ins Nichts, aber das ist auch nicht wichtig, weil der Baum da vorne wichtig ist. Das ist ein schönes Bild. Also ich mag das total. Mir gefällt das gut.
Ja, und es hat halt, wie du schon sagst, diese Spannung auch durch dieses Übergewicht, ne? Weil links ist dieser massive Baum. Und dann noch ganz links oben diesen voll gepfropft mit Misteln. Also es ist ja der Hammer. Und auf der rechten Seite des Bildes im Grunde genommen nichts. Also ganz viel negativer Raum.
Da, doch ein Baum mit einer Mistel hier.
Ja, ganz im Hintergrund. Ja, schon klar. Aber dadurch hat das so ein Übergewicht auf der linken Seite, weil da ganz viel passiert und rechts fast gar nichts. Es ist fast ist es ein Diptychon in einem Bild, ne? Und durch die Straße eben getrennt. Ganz interessant.
Ja. Mhm. Und ja, der Rahmen drumherum ist halt so ein filmartiges oder Tintype-artiges Ding.
Ja, das wird so ein Effektrahmen sein, denke ich mal. Ne?
Was dem dann mit dem Schwarz-Weiß einfach oder mit dem warmen Schwarz-Weiß, weil das ist nämlich nicht einfach nur Schwarz-Weiß, das hat auch noch so einen leichten Warmton. Passt zusammen, ist stimmig. Gut gemacht. Ja.
Sehr schön.
Sehr schön. Pick mal jeder noch eins raus. Was willst denn du?
Na klar. Ja, ich habe sie alle schon mal gesehen. Zu welchem könnte ich was sagen? Also es gibt Bilder, die mir hier tatsächlich sehr schön gefallen haben. Zum Beispiel unsere 8 von Pixellichter. eingeschlafen im Eismantel. Das ist das Pflanzenbild mit den Eiskristallen, bei dir gerade links unten im Bild zu sehen.
Das war ein bisschen klein hier in der Auflösung, aber okay.
Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil das so schöne, ja, es ist halt ein Makro, es sind Details. Also wir sind ganz nah dran an Blättern, also ein sehr grünes Bild, eine sehr geringe Schärfentiefe. Und die Schärfe liegt eben auf einer horizontal laufenden Kante auf diesen Blättern. Und die ist voll mit kleinen Eiskristallen. Das sieht aus wie so kleine Zuckerkristalle oder so, aber es ist offensichtlich dann wohl Eis. Und diese Eiskristalle, die sind eben auch an den anderen Blattkanten im Hintergrund in der Unschärfe zu sehen. Und ich fand das von der Belichtung her sehr schön oder eben wie es dann in der Bearbeitung hingezogen ist, denn diese Eiskristalle sind sehr, sehr hell, fast weiß. Und trotzdem sind sie nicht überstrahlt. Also man sieht diese einzelnen Details von diesen Eiskristallen, diese Reflexion noch von dem grauen Himmel da drin. Auch im Hintergrund, das überstrahlt nicht so. Also man sieht auch die Details auf der Blattkante und die Blattstruktur. Das Ganze ruht so sehr schön im Bild. Also es ist gut gefüllt von den Blättern. Sehr schön positioniert, die Schärfe. Also oft sagen wir so bei Makrobildern, ich wünsche mir irgendwie mehr Schärfe oder die Schärfe weiter vorn oder weiter hinten. Hier hat das für mich einfach sehr gut gepasst, weil das strahlt sehr, sehr viel Ruhe aus. Zieht die Aufmerksamkeit von mir auf sich, nämlich auf diese vielen, vielen kleinen Strukturen, die ich mit meinem Auge von links nach rechts und wieder zurück abwandere und mir dann halt vorstelle, wie das da im Hintergrund im Detail weitergeht. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, und ich habe mich ins Boxhorn jagen lassen, weil hier der Mond ist aufgegangen von Frank. Aber es ist irgendwie komisch, oder? So ein bisschen seltsam. Denkst du so,
ein Bild vom Mond, aber ich habe gedacht, das ist doch nicht unser Mond.
Ja, das sah so ein bisschen auch invertiert aus, aber ganz, so nicht so ganz. Ja, was ist es? Er schreibt hier, es ist eine Makroaufnahme einer texturierten Mondlampe im Detail. Also das ist eine Mondlampe, die den Mond simulieren soll. Aber so nicht ganz so gut simulieren soll, dass es mich dann überzeugt hätte, weil deshalb habe ich draufgeklickt, weil es im Thumbnail so nicht ganz mit dem Muster abgeglichen werden konnte bei mir, was ich so im Kopf habe von Mond.
Ja, wir sehen ja den Mond immer von derselben Seite und wir haben natürlich im Kopf ein Muster, wie diese Kraterverteilung ist, wie die Hell-Dunkel-Verteilung ist. Und das
auch
passt
die Hell-Dunkel-Verteilung ist komisch. Ne?
Und ich vermute, wenn das eine Mondlampe ist, vielleicht ist die ja tatsächlich 360 Grad. Und das ist einfach von einer anderen Seite oder von ja, aus einem anderen Winkel halt einfach fotografiert, als wir ihn von der Erde sehen. Und schon sieht er eben nicht mehr so aus. Ich habe tatsächlich auch erst gedacht, das ist doch bestimmt genau, quasi hingefaked mit einer Sahneoberfläche vom Cappuccino oder irgendwie sowas.
Und Christian schreibt gerade im Slack noch, war im Aufgabenzeitraum überhaupt Vollmond? Nein, war kein Vollmond. Der ist jetzt erst gerade.
Der ist jetzt gerade.
Also.
Ja, aber die Rückseite des Mondes, schreibt Kai, ja, aber da ist noch weniger los. Also da gibt es eben nicht so viel Krater. Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so von der Seite ist oder so. Ganz spannend. Oder es ist tatsächlich nicht unser Mond, sondern das ist irgendein Saturn- oder Jupitermond oder so. Was weiß denn ich?
Gut, ihr habt auf jeden Fall alle toll mitgemacht. Vielen Dank und nächstes Mal Moment, aktuell läuft noch eine Aufgabe, nicht wahr?
Ja, die aktuelle Aufgabe ist gruselig. Und die läuft noch bis zum 23. Januar 2025.
Sehr schön. Und wer mitmachen möchte, geht mal auf happyshooting.de/Aufgaben. Mhm. Und da gibt's nicht nur Links zu allen bisherigen Aufgaben, die über Jahrzehnte schon fast gehen, sondern es wollte gerade nicht aus meinem Mund raus. Schwierig alt. Aber auch unten, wenn man runterscrollt, die FAQ.
Die HGFs, die häufig gestellten Fragen, selbstverständlich.
Da gibt es die Info, wie ihr dran teilnehmen könnt. Weil manchmal gibt es ja hier auch was zu gewinnen, falls wir da mal wieder Sponsoren finden sollen.
So sieht es nämlich aus.
Tja, aber schön, dass ihr mitmacht. Wir kommen
den Terminkalender.
Genau, wir kommen zu den Terminen. Und zwar hat diesmal unter anderem Krisu hier Termine reingegeben. Haltet euch fest, es geht nämlich jetzt rund mit, ich weiß gar nicht, 7, 8 Terminen. Also, wir fangen mal vorne an. Diese Termine landen dann übrigens natürlich bei Happy Shooting auf unserem Kalender, happyshooting.de/Kalender. Da könnt ihr Termine reinwerfen. Und ich fange jetzt einfach mal oben an. In der Bayerischen Staatsbibliothek ist die Ausstellung Einblick, Fotografien von Volker Hinz vom 23.10. bis zum 2. Februar. Also da, husch, beeilt euch, der ist nämlich bald. Die Ausstellung Einblick gibt in einen Blick in, ich fange nochmal an. Die Ausstellung Einblick gibt einen Blick frei in das Fotoarchiv von Volker Hinz, das die Bayerische Staatsbibliothek 2019 übernommen hat, neben den Porträts regen ausgewählte Reportagen zur Reflexion über vier politisch bewegte Jahrzehnte an und über ihre Auswirkungen auf die heutige Zeit. Dann im Fotoforum in Innsbruck vom 10. Januar bis zum 1. Februar. Christoph Rehm, A Heap of Broken Light. Christoph Rehm widmet sich der fotografischen Auslotung von Landschaft. Er reduziert sie auf das Wesentliche Stein und Wasser, Licht und Schwarz. Indem Rehm das Motiv vom Abbild löst, wird die Landschaft zum Bild und das Bild durchlässig für andere Erfahrungen. Dann in der Stadtgalerie Dialogplattform für bildende Kunst in Kufstein, 6330 Kufstein. Futuro Fragile, was kommt vom 18. Januar bis zum 22. Februar? Etwas nicht Kontrollierbares fällt in unsere gewohnte Ruhe ein, in der wir uns eingerichtet haben zwischen Konsum, Unterhaltung und Wellness. Etwas stößt unsere vermeintlichen Sicherheiten um und fordert unsere Aufmerksamkeit heraus. Seit jenem Tag, der mitten in Europa einen Krieg einläutete, sprechen wir von drei großen Krisen, von Gesundheitskrise, Klimakrise und Sicherheitskrise. Mit ihren Bildserien loten die FotografInnen die Tragfähigkeit der herkömmlichen Ordnungssysteme aus. Next up, Fotogalerie Wien, Währinger Straße. Anahita Asadifar, Solo 14, vom 28. Januar bis zum 8.3. Die Fotogalerie Wien widmet jährlich eine Einzelausstellung einer jungen aufstrebenden KünstlerIn. Die Ausstellungsreihe Solo soll als Plattform und Sprungbrett für KünstlerInnen am Beginn ihrer Karriere dienen. In Solo 14, römisch 14, werden Arbeiten der im Iran geborenen Künstlerin Anahita Asadifar gezeigt. Dann bleiben wir noch in Wien und zwar in der Albertina Modern. Am Karlsplatz in Wien findet statt True Colors, Farbe in der Fotografie von 1849 bis 1955, vom 24.01. bis zum 21.04. Die Ausstellung gibt mit außergewöhnlichen Werken aus der Fotosammlung der Albertina Antwort. True Colors zeigt die Entwicklung der Farbfotografie von den ersten Experimenten im 19. Jahrhundert bis zur analogen Farbfotografie des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung beleuchtet die ständige Weiterentwicklung und die vielfältigen Einsatzbereiche historischer Farbfotografie. Zudem wird der Einfluss populärer Farbverfahren auf die Bildkultur des frühen 20. Jahrhunderts erläutert. Dann geht's weiter nach Mannheim zum Luisenpark, Winterlichter 2025 vom 1. Januar bis zum 2. Februar. Im Luisenpark sind wunderbare Illuminationen aufgebaut. Man schlendert einen Rundgang durch den Park und kann sich diese sehr schön anschauen. Gerade für Fotografen ist das wunderbar. In Mannheim, in Marburg, wir sind gleich durch, vom 1.3. bis zum 31.3. siebte Fotospektrum Marburg. Zum siebten Mal geht die Fotospektrum Marburg an den Start. 37 Veranstaltungen und davon circa ein Drittel im Landkreis. Diverse Veranstaltungen, Ausstellungen etc. sind genauso im Programm wie einige neue Überraschungen. Vorneweg ist hier die Vernissage der Ausstellung zum neuen Marburger Jugendfotowettbewerb Youth.click zu nennen. Und last but not least, das muss ich noch kurz umformatieren, weil es während der Sendung reingekommen ist, hat uns Jürgen noch eine Ausstellung reingeworfen, und zwar in Hamburg, Deutschland um 1980, Fotografien aus einem fernen Land vom 9.10.24, die läuft also schon bis zum 7.4.2025. Die Jahre um 1980 waren von Zukunftsängsten geprägt und eine Pop- und Spaßkultur stand dieser allgemeinen Untergangsstimmung gegenüber. Ost und West standen sich im Kalten Krieg argwöhnisch gegenüber. 40 Jahre später erscheint diese Zeit wie ein fernes Land, aber viele Entwicklungen, die um 1980 ihren Ursprung hatten, reichten bis in unsere Gegenwart. Fotografien unter anderem von Fotografinnen wie Angela Neuke und Barbara Klemm. So, und wem das jetzt zu schnell war, ihr findet diese Termine dann auch auf happyshooting.de/Kalender. Da könnt ihr einfach das Datum eingeben oder draufklicken, wo ihr gerade mal Zeit habt für eine Ausstellung. Und dann zeigt euch das, was gerade läuft. Und da könnt ihr auch gerne, so wie es der Jürgen, der Marco und der Criso getan haben, uns hier Termine reinwerfen.
Und solltet ihr euch mal zu so einer Ausstellung treffen oder sie auch alleine besuchen, hinterlasst doch gerne mal ein Feedback, wie es so war.
Überhaupt gemeinsames, genau, gemeinsames Ausstellungen angucken ist eh so eine schöne Möglichkeit, sich auch mal zu treffen. Und zwar genau. in Wien, in Kufstein, Innsbruck, in Mannheim, Marburg und Hamburg. Oder auch an anderen Plätzen. Also, vielen Dank.
Richtig.
Tolle Sache.
Schön.
Ja.
Ja, damit
wären wir fast am Ende, wenn nicht noch die Auflösung des Geräuschrätsels wäre. Spiel das doch mal bitte nochmal ab. Tja. Was ist das? Es ist tatsächlich eine Spiegelreflexkamera. Das hat uns der Kai geschickt. Und zwar ist das, Moment, ich bring's auf den Bildschirm. Da, Trommelwirbel, eine Nikon F5. Die Nikon F5, was schreibt Wikipedia dazu? Ist eine für professionelle Anwendung konstruierte Kleinbildspiegelreflexkamera des japanischen Herstellers Nikon. Sie ist die fünfte Kamera der Nikon F-Serie und wurde 1996 als Nachfolgerin der Nikon F4 eingeführt. Das ist die letzte Nikon SLR, ne? Also 1996. Das war so fast Peak-Filmfotografie. Es ist die letzte Nikon SLR mit Wechselsucher. Nachfolgerin wurde 2004 die Nikon F6. Die F5 gilt als beste Analogkamera aller Zeiten, zumindest sagt das Ken Rockwell, der immer so viele Kameras getestet hat. Mhm. Und Gehäuse und Lichtschacht wurden aus Titan gefertigt. Trotzdem ist die F5 schwerer als alle Konkurrenzmodelle, die Kamera konnte. Kostete bei Markteinführung ohne Objektiv, ne? Kannst du raten, wie viel sie gekostet hat? 4.800 D-Mark.
Oha.
Oha, ne? Das ist schon ordentlich.
Da hast aber du das ist eine mit großen Batterien, ne?
Und so.
Mit Porträtgriff dran und solchen Späßen, ne?
Großer Body, unten so ein breiter Batterieeinschub, in den du auch tatsächlich wohl Doppel-A-Batterien reintun
konntest. Das ging tatsächlich früher bei einigen, ja, dass du entweder so einen Spezialakku hattest oder du hast diese Doppel-A's da reingemacht, weil dann konntest du nämlich, wenn du irgendwo unterwegs warst und brauchtest schnell, dann kannst du quasi an jede Tanke fahren und Batterien kaufen. Früher ging das.
Mhm. Und hier siehst du auch den Wechselsucher, da kannst du oben das Prisma abmachen und da wahrscheinlich andere Mattscheiben und solche Geschichten einfach einbauen.
Oder so. Mhm.
Okay. Oder was auch immer es da gab, aber das war auf jeden Fall modular. Also
4.800 D-Mark, das war auch damals ein ganz schöner Schnack.
Mhm. Ja, und vor allem war das dann auch, glaube ich, die Kamera, aus der dann später, wenn mich nicht alles täuscht, Kodak dann Digitalkameras gemacht hat. Mhm. Genau. Mhm. Also das war im Prinzip, glaube ich, eine der ersten professionellen Digitalkameras. Da hat Kodak dann von Nikon nämlich Kameras gekauft, aber nicht von Nikon, sondern die haben die tatsächlich wohl im ganzen regulären Handel gekauft und haben die dann umgebaut. Hm. Weil Kodak ist ja, wie wir wissen, einer der Erfinder der Digitalfotografie und ja. Das hat ihnen letztendlich dann das Genick gebracht.
Haben es leider gut liegen gelassen. Ja.
Wir sind durch. Schönen Dank, dass ihr dabei wart und denkt an die Aufgabe, die gruselige Aufgabe, die noch läuft. Mhm. Wir sind dann so in einer Woche ungefähr wieder da. Das wäre dann der 21. Januar. Auch da wieder ab 18 Uhr auf YouTube und auf Twitch. Ne? Links in den Shownotes und so weiter. Falls ihr Fragen, Feedback, sonst was habt, happyshooting.de/hi. Und dann war es das.
In diesem Sinne.
diesem Sinne,
wir sehen uns im Fediverse.
Oh, drei, ich habe schon wieder nicht zwei, den Moment, stopp. Du musst jetzt langsam tun. Du musst jetzt langsam tun, weil ich habe ja hier. Das Video wieder nicht vorliegen. Auf die Plätze, fertig.
Tschüss. Tschüss.